ARD Sounds. Das ist Wie geht's?
Lorena Ray. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie geht's? Liebe Lorena, ich bin froh, dass wir einen Termin gefunden haben und heute so ein bisschen über deine Welt sprechen und quatschen können. Schön, dass du da bist. Du kennst und weißt, wie der Podcast heißt, deswegen ist die erste Frage natürlich klar: Wie geht's dir?
Hallo Robin, erstmal schön, dass ich hier zu Gast in deinem schönen Podcast sein darf. Mir geht's tatsächlich gut, aber ich bin gerade in New York, ich war gestern das allererste Mal seit langer Zeit mal wieder ein bisschen später was essen mit Freunden von mir. Und mir geht's heute Morgen gar nicht mal so gut, weil ich habe gemerkt, dass so ein, zwei Drinks in meinem jetzigen, noch nicht hohen Alter, aber in meinem Alter nicht mehr so gut wegzustecken sind. Deswegen geht's mir so semi, aber ich freue mich, hier zu sein.
Ich weiß, was du wahrscheinlich da gerade durchleben musst. Mir ging das vor kurzer Zeit sehr ähnlich. Wir hatten auch Freunde zu Besuch und ich habe tatsächlich zwei Aperol Spritz getrunken und einen Grappa zum Abschluss. Und am nächsten Tag bin ich mit einer Birne aufgewacht. Also es ist wirklich ungesund. Und wenn ich mich daran zurückerinnere, wie ich damals Nächte durchgemacht habe, ohne auch nur irgendwas zu spüren, das ist kein gutes Zeichen. Oder ist es das vielleicht wohl? Ich weiß es nicht. Was würdest du sagen?
Ich glaube einfach, das ist so der eigene Körper, der sagt so, bis hier und nicht weiter, du hast alles gemacht, alles erlebt und das ist jetzt nicht mehr das Beste für dich. Und uns daran zu erinnern, dass es jetzt wichtige Sachen im Leben gibt.
Die Sichtweise nehmen wir. Die ist gut, genau. Die ist sehr gut. Du hast es gerade schon angesprochen, du bist gerade in New York zugeschaltet, eine Weltstadt im Prinzip, lebst da jetzt ja auch schon so ein bisschen länger. Und hast deine Erfahrung da gesammelt. Ich war noch nie da. Wie ist New York so? Ist New York cool? Ist New York vielleicht auch anstrengend und chaotisch? Wie ist es da gerade so?
Jetzt gerade ist es für mich ganz anders, hier zu sein. Also ich gehe mal ein bisschen zurück in der Zeit. Ich habe hier gewohnt fast 4 Jahre. Ich bin das erste Mal 2016 hierher gezogen, alleine. Und jetzt bin ich tatsächlich gerade nur hier, weil mein Mann beruflich hier ist. Und mein Lebensmittelpunkt mittlerweile ist in London. Okay. Aber ich komme hier schon noch gerne her. Muss aber sagen, wenn Leute mich fragen, also so wie du jetzt auch, ist meine Antwort eigentlich immer, ich fand es in New York ganz, ganz toll. Ich habe da meine besten beruflichen, persönlichen Erfahrungen gemacht und bin hier irgendwie erwachsen geworden, weil ich so viele Sachen im jungen Alter halt alleine machen musste. Ne? Sowas wie das erste Mal einen Mietvertrag unterschreiben alleine und dann auch im Ausland ein Konto eröffnen. Ohne Credit, aber ohne Credit gibt es keine Adresse, das war irgendwie so ein Rattenschwanz da dran, den man dann erstmal irgendwie so alleine bewältigen musste. Wenn ich aber jetzt so darauf zurückschaue, würde ich sagen, ich vermisse es nicht. Also ich bin einfach zu sehr Homebody, ich liebe es, da zu sein, wo ich herkomme oder jetzt natürlich in London zu leben, heißt in Europa zu sein und einfach näher an meiner Familie zu sein. Und für mich war es damals hier schon schwer. Also so diese Zeitverschiebung, dann die Distanz einfach nach Hause, ne? So dieses Support-System, was dir so mir immer sehr wichtig ist und auch immer wichtig war, ist einfach nicht nebenan. Also ich muss auch heute noch immer zu meiner Mama fahren können, wenn ich das will oder brauche. Und das war hier halt nicht so. Und ich war lange, lange Zeit hier. Ja, und jetzt komme ich hier zurück und denke mir so, ach krass, ja, die Person warst du auch mal und komme gerne hier so zum Besuch und mache hier so ein bisschen was und denke, aber ich kann auch wieder fahren. Ne, so. Hat mir viel gegeben und ich möchte es nicht missen.
Ich fühl das so ein bisschen, was du da sagst. Ich habe ja vor, wie lange ist das jetzt her? Ich glaube so ungefähr, ja, 3 Jahre ist es jetzt her, habe ich in Berlin gewohnt für ein Jahr, weil ich da Fußball gespielt habe. Und wir haben ja insofern einen ähnlichen Background, als dass wir beide so sehr, sehr ländlich und sehr behütet aufgewachsen sind. Und ich weiß es noch ganz genau, dass Berlin so viel zu viel für mich war, zu viel von allem irgendwie. Es hat mich alles irgendwie total übermannt und ich kam damit so gar nicht klar. Ich war gefühlt so im Dauerstress und auch durchgehend so überfordert. Kennst du dieses Gefühl gerade aus deinen Anfängen in New York, wenn man in so eine große Stadt auch alleine kommt, dass man erstmal so richtig überfordert ist, weil der Unterschied und die Diskrepanz von dem, was man so kennt aus seiner Jugend und Kindheit, zu dem, was man da gerade vorfindet, so riesig ist?
Das auf jeden Fall und zudem ja auch noch irgendwie so diese, was ich gerade meinte, diese andere Persönlichkeit, die man dann irgendwie in der Stadt ist, weil zu Hause ist man ja einfach, ne, kleine Lorena, die kommt ja aus Diepholz, so für mich in meinem Kopf, aber dann in New York oder für dich auch in Berlin, ist man da ja, um einen Job zu machen und hat wahrscheinlich auch viele Leute um sich, die so, die man sonst eigentlich im Privaten nicht so wirklich um sich hätte. Und hier war das für mich auch so. Also ich habe so ganz oft in meinem Apartment gesessen. Ich habe erst in vielen Model-Apartments gewohnt, wo man sich dann halt die Zimmer teilt, ne, wo du irgendwie im Hochbett schläfst und also wirklich komplett Rip-Off, meiner Meinung nach, jetzt im Nachhinein, dass man da so viel Geld bezahlen musste für so, für so eine halbe Toilette, mit, weißt du, wo man krank. Echt dachte, ey, kann man keinem erzählen, bis ich dann mein erstes eigenes Apartment hatte und habe dann oft da gesessen auf meiner Couch und war so stolz auf mich und dachte so, krass, ich habe mir jetzt hier die Couch gekauft, ich zahle so und so viel Miete in New York, ist schon echt Wahnsinn. Und bin hier aber irgendwie gerade krass alleine, sitze hier und gucke trotzdem über meinen Streamingdienst GZSZ, dass ich so ein bisschen das Gefühl von zu Hause habe, kann aber auch gleichzeitig zu 8 verschiedenen Dinnerpartys gehen oder Cocktails oder das und mir so dieses, das war so, man ist entweder super alleine oder super gefragt und du kannst dich vor Leuten und vor Interesse gar nicht retten. Und das war für mich so ein, da kam ich irgendwie nicht so mit klar. Das war so entweder oder, so hot and cold, deswegen brauchte ich voll oft dieses nach Hause fahren, zum gleichen Supermarkt gehen, da weiß ich, wo alles steht, da weiß ich, ne, was ich da essen will. Und hier war das so zu viel von allem, genau was du auch gerade, was du gerade beschrieben hast, so dieses wo fange ich an, wo will ich hin, was mache ich hier eigentlich?
Und du hast gerade auch schon irgendwie davon gesprochen, dass man dann automatisch eine andere Persönlichkeit wird oder eine ich weiß gar nicht, ob es treffend ist, aber es hört sich so an, als wenn man gefühlt eine andere Rolle spielen muss. Also man verlässt so seine Komfortzone, diese Komfortzone zu Hause, wo man einfach ja die Person ist, die man immer war und die man da auch ohne Probleme sein darf. Woran hast du gemerkt, würdest du sagen, dass sich so diese Persönlichkeit von dir geändert hat oder was genau hast du angepasst, um dann halt eben diese Diskrepanz so ein bisschen zu minimieren zwischen entweder man ist alleine oder man ist halt voll busy und voll gefragt?
Ja, ich weiß auch nicht genau. Ich glaube, dass es hat ganz viel damit zu tun, dass man irgendwie ja hier von null anfängt, auch wenn man irgendwie schon so, ne, du bist. Hast natürlich eine Vorgeschichte, aber wenn du hier hinkommst oder generell nach Berlin oder an einen anderen Ort ziehst, ist man erstmal so ein empty canvas. Also du bist so, okay, was macht die, woher kommt die? Du kannst ja deine Geschichte so erzählen, wie du willst. Und ja. Zu Hause weiß ja jeder quasi, oder meine Familie, meine Freunde, die wissen ja von Anfang bis Ende quasi, die kennen mich. Ne? Und da ist es so natürlich leichter, man selbst zu sein, weil man dann einfach sich nicht verstellen muss. Aber hier ist es, glaube ich, auch ganz oft so gewesen, dass sich dieser Druck irgendwie auf Partys zu sein, auf Castings zu gehen, Agenturen zu sehen, so, ich will natürlich dann die beste Version von mir selber sein, aber was ist die eigentlich? Ne, so, bin ich da cool genug? Wenn die wissen, ich komme aus dem 16.000 Leute-Dorf, so finden die mich dann cool oder muss ich? Aber ich muss eigentlich sagen, ich hatte nie so wirklich eine Identitätskrise hier. Okay. Also ich habe immer trotzdem versucht, das so beizubehalten und nicht irgendwie was anderes zu erfinden, sage ich jetzt mal. Ich glaube, dass das viele, besonders auch irgendwie in Berlin oder hier, so als Chance nehmen für sich. Aber ja. Ich bin glücklich mit dem, was meine Geschichte bis hierhin erzählt. Weißt du, dass ich das irgendwie nicht dachte, ich muss sie irgendwie umschreiben.
Ja, ich finde das interessant. Ich kenne das von mir auch so ein bisschen. Ja, über Identität sprechen wir nachher noch, aber weil es gerade so gut in den Kontext passt, ich glaube, das ist auch eine Parallele. Du hast, glaube ich, gerade im Vorgespräch gesagt, du bist 2016 nach New York rüber, ne? Mhm. Und bei mir war das auch ähnlich. Ich bin auch 2016 rüber von Deutschland nach Italien. Also wir haben zum ähnlichen Zeitraum das Land so verlassen und diese Komfortzone verlassen. Und ich kenne das, dieses Ankommen in einem neuen Land und erstmal nicht wissen, wo oben und unten ist. Und ich weiß noch, wie sehr mich, ich glaube auch so ein bisschen das, was du beschrieben hast, gerade belastet hat, nämlich dieses, okay, wie kann ich jetzt so die beste Version von mir selbst sein und was ist überhaupt die beste Version von mir selbst? Weil bis dahin ist man ja immer in diesem behüteten Umfeld und man hat immer so seine Leute, die einem ein Stück weit auch Bestätigung geben oder zumindest Leute, von denen man weiß, was man bekommt. Und dann kommt man in ein neues Land mit neuen Menschen, einer neuen Kultur, einer neuen Sprache und auf einmal bist du so auf dich selbst angewiesen. Vor allem, wenn man dann, wie wir beide in dem Fall, ja, alleine diesen Ort wechselt und dann musst du halt für dich neu herausfinden, wer man eigentlich ist und wohin man so möchte. Das ist vielleicht dann keine Identitätskrise, aber trotzdem habe ich bei mir selber gemerkt, dass ich das voll belastend empfunden habe, weil das halt in der Konsequenz, und da würde ich gerne auch bei dir dazu fragen, dazu geführt hat, dass ich halt meinen Job nicht vernünftig ausführen konnte. Hm. Also dadurch, dass ich die ganze Zeit am Rattern war in mir selber, wohin ich eigentlich möchte und was ich von mir selber erwarte, habe ich so gar nicht so meine Füße zusammenbekommen und vernünftig Fußball gespielt. Und deswegen mal an dich, kennst du dieses Gefühl, dass sich das dann auch darauf auswirkt, wie du deinen Job dann da gemacht hast oder wie du Jobs bekommen hast oder auch angegangen bist?
Ja, also so ein bisschen würde ich sagen, sehe ich die Parallele. Erstmal finde ich das lustig, weil ich glaube, wir sind genau gleich alt, dass sich das alles so parallel irgendwie abgespielt hat bei uns.
Toll.
Und dann würde ich sagen, dass dieser Performance-Druck ja bei dir nochmal wahrscheinlich anders ist als bei mir, aber bei mir oft die Frage so im Kopf war, nicht Identitätskrise, sondern eher, warum bin ich eigentlich hier? Bin ich cool genug? Bin ich hier edgy genug? Passe ich hier rein? Ne? Das sind so diese Fragen, dass man sich sehr viel vergleicht. Also diese Fragen habe ich mir eher gestellt. So, was mache ich hier eigentlich? Ne? So, ich kann doch auch einfach wieder zurück und bei der Sparkasse ein Praktikum machen und that's it. Also bin ich besonders genug, dass ich hier die Rechtfertigung habe, da habe ich nämlich damals ein Praktikum gemacht, dass ich hier irgendwie gerechtfertigt mitspielen darf. Weißt du, so das waren eher so meine Gedanken, dass ich dann dachte so, ja, weiß ich nicht. Was mache
also
ich hier?
Dieses gut genug zu sein oder dieses, ja, wie soll man das sagen bei euch im Geschäft? Also auf jeden Fall die Qualitäten zu haben, um da mitzumischen sozusagen. Und also es war dann schon so die Frage, bin ich überhaupt bereit und bin ich gut genug, um jetzt dieses Abenteuer hier anzugehen? Verstehe ich das richtig?
Mhm. Genau, und so kann ich hier bestehen. So hat, lohnt sich das überhaupt? Hier gibt es so viele coole Leute. Also hier gibt es ja, wirklich, es ist ja die Model-Hochburg.
Ja,
auch alle, die wahnsinnig erfolgreich im Business sind, sind noch hier oder haben hier angefangen oder haben hier ihre großen Durchbrüche erlebt. Und dass du dann irgendwie denkst, na, das waren halt eher Selbstzweifel wahrscheinlich, ne? Nicht so wirklich, dass ich dachte, ich kann das, also doch schon teilweise so, kann ich das, bin ich dafür gut genug, aber ja, wahrscheinlich auch einfach so Angst vor, wer werde ich, wenn ich hier zu lange bin? Werde ich dann auch irgendwie ne, so zu cool für alles?
Ich finde das spannend, total spannend sogar, weil ich sehe komplett die Parallele und ich hatte diese Selbstzweifel auch und ich weiß gar nicht, ich bin jetzt gerade hier so ein bisschen aktiv am Überlegen, wie sich die Selbstzweifel dann bei mir gelegt haben, also wie sich das so ein bisschen umgekehrt hat, weil
ja,
du hast gerade auch schon davon
gesprochen.
Wie bitte?
Weil du gerade meintest, du hast da nicht so richtig konntest es nicht so richtig dein Potenzial ausschöpfen oder so richtig
ja,
machen.
Genau.
Aber meinst du, weil du dich da so verglichen hast oder?
Ja, ich weiß gar nicht, ob es ein Vergleichen war. Ich glaube, es war eher die Tatsache, dass ich dann die Feststellung für mich gemacht habe, okay, ich bin doch nicht so gut. So, also, dass ich
im
diese
Vergleich
Frage für mich
zu den anderen.
Genau, richtig. Also, ich habe die Frage, die wir uns gerade beide gestellt haben, im Sinne von, bin ich gut genug und habe ich hier meine Daseinsberechtigung, habe ich dann in der ersten Phase eher mit Nein beantwortet, weil bei uns im Fußball ist es dann halt relativ einfach. Du spielst nicht, du bist nur auf der Bank, der Trainer spricht nicht mit dir, du bist im Prinzip irgendwie so ein fünftes Rad am Wagen in der Mannschaft, dann kommt dazu, dass du die Sprache nicht sprichst. Das heißt, du kannst dich auch sehr schwierig integrieren in eine Mannschaft, in eine Rolle finden innerhalb der Mannschaft. Und deswegen bin ich, glaube ich, zu der Zeit eher zu dem Schluss gekommen, okay, vielleicht war jetzt ein schönes Abenteuer hier, aber ich glaube, mein Level ist dann doch eher ein anderes und das war's dann. Und ich kann mich gar nicht genau tatsächlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, total spannend, daran erinnern, wie das dann gekippt ist, weil
ich wollte gerade fragen, wann ist der Knoten geplatzt? So.
Richtig, weil ich bin jetzt so ultra happy in Italien, das ist im Prinzip so, ja, nicht nur meine zweite Heimat, sondern schon so ein bisschen mehr quasi und wenn ich daran zurückdenke, an dieses Struggle in der Anfangszeit, kann ich dir gar nicht genau den Zeitpunkt nennen, wie das so gekippt ist und wodurch, aber um das mal zurückzuspiegeln, kannst du dich daran erinnern, wann du so dann deinen Seelenfrieden gefunden hast oder wann du dieses Gefühl hattest, okay, jetzt bin ich da, ich bin jetzt hier angekommen?
Ich glaube, als es dann so angefangen hat zu funktionieren mit Jobs, also wenn du dann so ein bisschen Bestätigung zurückbekommst und sagst so, hey, krass, okay, ich habe das gebucht und dann irgendwie dir wieder einfällt so, ja, fuck, ich wollte hierher kommen und jetzt mache ich das auch, weil ich bin eigentlich auch ein Mensch, der, wenn ich was entscheide und wenn ich was machen möchte, dann arbeite ich auch da dran und bin jetzt nicht so, ich muss jetzt 7 Projekte gleichzeitig machen, sondern ich bin dann sehr fokussiert und will dann auch genau das.
Ja.
Und klar hat das dann auch mit mal wieder scheitern und mal nicht funktionieren zu tun, aber im Großen und Ganzen habe ich dann gedacht, okay, von den 5 Jobs, von den bei den Castings, die du warst, hat jetzt einer zugesagt. Das heißt, so ein bisschen, ne, hat es mich ja dann doch gekitzelt. Und wie viel kannst du noch kriegen und kann das noch klappen? Kannst du den Castingdirektor noch von dir überzeugen und so? Aber da schwingt natürlich dann auch immer mit, ne, die Angst vor Ablehnung. Aber ich glaube, daran musste ich mich einfach wahnsinnig schnell gewöhnen. Also dass es hier nicht darum geht, ob ich ein guter Mensch bin, sondern auch, dass es wirklich darum geht, wie sieht die aus? Wie viel wiegt sie? Was sind ihre Maße? Und ich hatte jetzt vor kurzem, um Thema zu springen, einen Moment, wo ich dachte, krass, das war für mich so eine Erhellung, nicht wirklich, aber auch so ein Aha-Moment, wo ich habe meine eigene Brand seit ein paar Jahren und für den Online-Shop habe ich quasi ein Casting angefragt für ein Model fürs E-Com-Shooting, weil wir Hosen immer in langer Länge, kurzer Länge machen, deswegen habe ich quasi nach einem E-Com-Model gesucht, die mit mir zusammen unsere Hosen fotografiert und dann bin ich so durch das Casting-Sheet gegangen und habe dann mit meiner Agentin, mit der ich das viel zusammen mache, so über die Mädels gesprochen. Und ich kann dir eins sagen, ich habe nicht gefragt, was sind deren Hobbys oder engagieren die sich ehrenamtlich, sind die ein guter Mensch. Das habe ich mich nicht gefragt. Natürlich habe ich darüber nachgedacht, wie sehen die Klamotten wohl aus, ne? Wie groß ist sie? Ist die Hose lang oder kurz genug für sie? Wie passen ihre Sachen? Wie ist ihre Ausstrahlung? Wie sehen ihre Haare aus? Und da habe ich einfach gedacht, so Wahnsinn. Ich war auf der anderen Seite und so haben die Leute über mich beurteilt gedacht. Und ja, es ist wirklich nichts, in dem Moment nichts Persönliches. Also kann ich einfach nur jetzt von dieser Erfahrung, die ich da gemacht habe, sagen, dass ich denke, boah, die sind bestimmt alles super süße Mädels, aber ich nehme es die. Weißt du?
Ja, es ist ultra brutal. Das ist ja im Prinzip dann, ich fühle das so sehr, weil ich glaube, das ist im Fußball einfach nicht anders. Ich finde den Vergleich auch total spannend. Die ganze Zeit im Fußball bist du ja auch einfach nur eine Nummer und da wird dann geguckt, ja, das hat der erreicht und das kann der und den brauche ich oder den brauche ich nicht. Oder das und das ist er wert und das nicht. Bevor ich da gleich noch eine andere Frage stelle, erstmal die Frage vorweggeschoben, glaubst du denn, dass ich ein nicer Character oder coole Hobbys, also einfach eine nice Personality zu dem, dass sie halt einfach auch gut aussieht und gut als Shooting-Guest funktionieren würde, sich positiv auf das Shooting auswirken würde oder denkst du, das ist in eurem Fall total egal?
Mit Sicherheit, aber ich glaube, dass die erste Instanz immer dein Aussehen ist in diesem Business. Dass dir niemand die erste Frage stellt und sagt, hi, wie geht's? Wer bist du? Ne? Ja. Dass das eher später kommt. Und ich glaube, dass das super, super wichtig ist, dass natürlich da auch eine Substanz hinter ist und man nicht einfach nur eine schöne Verpackung ist, weil diese Eigenschaften sagen dann viel darüber aus, ob du in dem Business bestehst oder nicht, ne? Ob du irgendwie ein guter Mensch bist, ob die Leute Lust haben, mit dir zu arbeiten, ob du auch abseits der Kamera irgendwie talentiert bist, was du gerade gemeint hast. Ich hatte mal eine Anfrage irgendwie, kann sie Skifahren, kann sie das? Weil es ging natürlich um Skifahren. Dann hast du viel, viel, viel mehr Möglichkeiten. Kann sie ein Pferd reiten, kann sie das? Und natürlich, das ist essentiell dafür, dass du irgendwie einen guten Job machen kannst, dich gut bewegen kannst, ne? Die Erfahrung, die du auch in deinem echten Leben machst. Aber die erste Instanz ist immer, wie sieht sie aus? Und das wird sich auch meiner Meinung nach, also ich weiß nicht, wie sich das Business, ich habe angefangen 2012 zu modeln und ich kann dir jetzt, das hat sich bestimmt viel verändert, aber es geht immer wieder in die Richtung, dass das natürlich Thema Number One ist, ne?
Ja. Und ist das einfach so eine Sache, die du dann für dich akzeptiert und hingenommen hast? Oder ist das nach wie vor ein Thema, das dich sehr beschäftigt, weil es ja einfach nochmal ganz faktisch gesagt total oberflächlich ist am Ende des Tages?
Mir hat es tatsächlich geholfen, besser damit umzugehen. Also als ich das dann wirklich so verstanden habe, okay, es geht nicht um mich, weil ich bin ein Mensch, der sich alles sehr zu Herzen nimmt. Also ich bin sehr emotional. Für mich wäre das Schlimmste, wenn jemand zu mir sagt, du hast einen scheiß Charakter. Wenn jemand zu mir sagt, du siehst irgendwie, ich bin dein Aussehen nicht so. Das ist mir so egal. Es könnte mir nicht egaler sein, weil das ist sowas, an das bin ich gewöhnt. Die Leute, ne, entweder gefällst du denen optisch oder nicht. Für mich ist das Schlimmste, wenn jemand sagen würde, ey, die ist irgendwie charakterlich, ist kein guter Mensch. Ja. Das ist für mich so, ja, aber vielleicht auch, weil ich das so gewohnt bin, ne? Hat ja jeder sein eigenes Befinden, was einen irgendwie verletzt oder so. Und bei mir prallt das kommt. Also wenn jemand sagt, du hast aber trockene Haare, dann denke ich so, es ist so, also weißt du, das ist sowas, das tangiert mich gar nicht. Das ist einfach schon so gang und gäbe und übergegangen in meinen.
Ja, das glaube ich. Ich glaube auch, Daily ansonsten Life. Kannst du wahrscheinlich auch gar nicht langfristig Eben. Erfolgreich sein in dem Geschäft. Wenn ich das auf den Fußball übertrage, dann finde ich das nach wie vor halt Wahnsinn, dass das bei uns auch so gehandhabt wird. Und das, obwohl natürlich der Sport auch immer mentaler wird. Das heißt also, die Resilienz, die Fähigkeit, Widerstände auch mal überbrücken zu können und trotzdem am Ball zu bleiben, die werden ja immer wichtig. Das heißt also, ich kann nicht verstehen, wie Vereine nach wie vor einfach nur so quasi auf im übertragenen Sinne diesen Model-Katalog schauen und dann sagen, okay, der hat die besten Stats jetzt, der ist gut geeignet für mein Team und damit war es dann und damit war es das dann. Und ich hatte da auch während meiner ganzen Karriere, und da bin ich dann ein bisschen anders im Vergleich zu dir, totale Schwierigkeiten mit, wenn man mich nur darauf runter reduziert hat. Weil ich habe schon immer irgendwie so gedacht, dass so dieses empathische Vermögen, dieses Menschliche in diesem Geschäft eh zu kurz kommt und dass das so einer meiner größten Stärken ist. Und du sagst gerade auch, dass es dir total wichtig ist, einen guten Charakter zu haben oder nicht im Sinne von einer schönen Frau in erster Instanz erkannt zu werden, sondern im Sinne einer Person, die einfach höflich ist, gebildet ist und sich vernünftig verhält. Und deswegen habe ich da so große Schwierigkeiten mit, wenn man so als Objekt behandelt wird, weißt du? Und ich habe das Gefühl, dass das sowohl im Model-Business als auch im Fußball-Business der Fall ist. Und ich wollte dich mal fragen, siehst du irgendwie einen Weg da raus sozusagen? Oder glaubst du einfach aufgrund natürlich der Tatsache, dass immer auch viel Geld im Spiel ist und dass da einfach auch Arbeitgeber dahinter stecken, die natürlich einfach ein gutes Resultat wollen, dass dafür nie Platz ist, weil, und das ist der zweite Punkt, man ja auch so austauschbar ist. Man ist ja so ersetzbar als Model, aber auch als Fußballer. Weißt du, was ich meine?
Also da fällt mir jetzt tatsächlich geradezu ein, so ein paar Sachen, die Agenturen oder auch Kunden besser machen wollen, so aus meinem Business, gibt es ja schon. Ich habe jetzt, ich weiß nicht genau, ob das jetzt die Antwort auf deine Frage ist, aber ich war in Paris letzte Saison und ich laufe da eigentlich jedes Jahr zur gleichen Zeit eine Unterwäscheshow mit. Und in Paris ist es so, dass es Regel ist, dass du vorher zu einem Arzt gehst und der dich quasi health checkt, also einmal misst, Bodyweight, wie sieht sie aus, ist sie in der Verfassung, diese Show zu laufen, weil in Paris ist es ja wirklich so, diese Showkultur und diese High-Fashion Brands und Shows, die es da gibt, die sind schon hardcore, also die Mädels, die schlafen teilweise eine Woche lang nicht, die sind einfach wahnsinnig overworked und dafür gibt es diesen Health-Check. Da bin ich dann wie immer hingegangen, letzte Saison, und die gucken dich nicht wirklich an. Die wollen einfach nur einen unterschriebenen Wisch haben. Ja, she's fine, she's okay. Und dann war es aber schon, es war auch einfach so ein erhellender Moment für mich, als ich dann da reingegangen bin. Und natürlich so mit dem Alter versteht man die Sachen und checkt sie auch ganz auf eine ganz andere Art und Weise. Ich bin dann da reingegangen, der Typ saß, der Arzt, nehme ich an, ich weiß nicht mal, ob er ein richtiger Arzt war, an seinem Schreibtisch und schrieb dann so Sachen auf, wie groß bist du, Schuhgröße, was weiß ich, und geht's dir gerade gut, bla bla bla. Und dann meinte er zu mir, hat mir meine Größe genommen und meinte dann zu mir, habe ich mir schon meine Schuhe ausgezogen und wollte mich auf die Waage stellen. Und dann guckte mich so an und meinte, no, you're good.
Nein.
Und ich dachte in dem Moment, dachte ich so, es ist ja gut, ne, dass er mich nicht wiegen will, aber das war für mich so, du bist eh zu fett, also da brauchst du dich gar nicht draufstellen. Das war so, krass. Nee, brauchst du gar nicht. Und in dem Moment habe ich gedacht, das ist hier eigentlich für ein Zirkus. Das ist, ne, so, das ist dann natürlich vorhanden, diese Mental Health Checks und generell, ne, geht's dir gut, bist du in guter Verfassung, diese Shows zu laufen und diese Fashion Week zu überstehen körperlich. Aber ob das wirklich ernst genommen wird, I doubt it. Also. Und das würde ich mir halt wünschen. Ne? So, das sind, glaube ich, dann so Sachen, die eigentlich gut gedacht sind, gut gewollt sind und aus einem Grund eingeführt werden. Aber die müssen dann natürlich auch durchgezogen werden. Ne?
Ja, total. Ja, wir steigen auf jeden Fall gleich nochmal. Wie bitte?
Gibt es sowas bei euch?
Also ist ja, so, bei uns gibt es das. Das ist tatsächlich eine Sache, die bei uns sehr intensiv gecheckt wird. Also ob wir körperlich in der Verfassung sind.
Ach so, das natürlich, ja. Ich meine eher so mental.
Nee, gar nicht. Ach so, du meinst Mental Health. Nee, überhaupt nicht. Und das ist ja zum Beispiel auch so ein Ding, warum das ist sicherlich einer der Gründe, warum ich hier auch versuche, dafür so ein bisschen zu werben und dieses öffentlich machen und dafür zu sensibilisieren, wie wichtig dieses Thema ist. Und da haben wir im Fußball noch so starken Nachholbedarf und ich verstehe es einfach auch gar nicht, weil, naja, am Ende des Tages wird der Sport durch Social Media, durch dadurch, dass wir die Handys haben und 24/7 beobachtet werden und sichtbar sind und immer funktionieren müssen, ohne Fehler machen zu dürfen, wird halt immer psychologischer, also wird immer mentaler. Man muss einfach ja wahrscheinlich im Kopf viel fitter sein, als dass das letzten Endes die Beine sind so. Und von daher geht das irgendwie nicht so pari pari miteinander einher. Je wichtiger oder je mehr der Sport mental wird, sollte man eigentlich auch meinen, dass parallel dazu die Wichtigkeit von mentaler Gesundheit auch steigt. Das ist nicht so. Komischerweise, wie ist das bei euch? Wenn man jetzt zum Beispiel Themen hat auch, ich kann mir vorstellen, ich weiß jetzt nicht inwiefern, kann mir vorstellen, dass ja auch so Gewichtprobleme, eventuell dann auch Absturz in Magersucht bei euch im Geschäft generell große Themen sind. Würdest du sagen, das ist ein Business, was offen mittlerweile dafür ist, dass man sich für solche Themen öffnet? Oder würdest du sagen, eben auch aufgrund dieser Ersetzbarkeit, dieser Austauschbarkeit, dass dann viele Arbeitgeber oder potenzielle Brands einfach abspringen und sagen, okay, dann nehme ich halt eine andere.
Ich glaube schon, dass so dieser Raum dafür suggeriert wird, aber es ist schon so unterschwellig, but don't make it my problem. Also so, fine, if you want to talk about this, dann ist es, ne, dann ist es voll fine, Mental Health Podcast, bla 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 bla. Wird erstmal so, okay, sie, ne, ich denke gerade an eine Freundin, die das von mir, eine gute Freundin, die das hier mal gemacht hat, die damit angefangen hat und vorerst wurde das sehr unterstützt, ne, so dieses, sie hat das hier in New York gemacht, diese Themen zu besprechen. Aber wenn es dann natürlich so kritisch wird, dass du irgendwie auch über die Agenturen sprichst oder auch darüber sprichst, dass dir, mir wurde das auch oft gesagt, ganz am Anfang, du bist hier in New York, du musst so und so viel abnehmen, die Zentimeterzahl wird gemessen, so ungefähr so wie bei euch, ne, ihr werdet gewogen, ihr werdet gemessen, ihr werdet so. Das wird ja hier auch ständig gemacht. Und wenn du dann darüber sprechen willst, dann ist das natürlich nicht so gerne gesehen. Ne? Aber so, es wird erstmal suggeriert, so natürlich, so, es ist alles machbar. Wir sind auch hier für dich, wir sind da. Aber trotzdem, die 2 Zentimeter, die von der Hüfte, die müssen bitte noch runter.
Bis zu dem Zeitpunkt, wo es einem selber dann schadet natürlich. Ne?
Genau. Das ist und dann hinterher fragt dann auch niemand, ne? Hat dich das mental irgendwie eingeschränkt, dass ich dir das gesagt habe, dass ich gesagt habe, du musst mehr Sport machen. Die gehen am Ende auch nach Hause und denken nicht mehr an dich und an deinen Mental Health. Das musst du dann schon selber in die Hand nehmen. Und deswegen, ich finde es super, dass du das hier zum Thema machst und generell Raum für Leute erschaffst, die da irgendwie was drüber lernen wollen oder vielleicht auch sich selber mal ein paar Fragen stellen, wie mache ich das eigentlich, wie gehe ich damit um, und finde ich super.
Dankeschön. Das freut mich sehr. Bevor wir gleich nochmal eben das Feld von hinten aufräumen, eine letzte Frage gerade noch, weil es reinpasst. Du hast gerade darüber gesprochen, dass es dann für die Brands natürlich auch irgendwie um Größen geht und um Gewicht geht. Inwiefern war das ein Thema für dich? Weil ich stelle mir das schon so vor, als wenn da so ein gewisser Leistungsdruck natürlich hintersteckt, gerade vielleicht, wenn man dann auch noch die Erfahrung hat, die du jetzt hast. Wie war das zu dem Zeitpunkt auch, als du nach New York gekommen bist und dann ja zu dir gesagt wurde, pass auf, den Job kriegst du, aber da muss das und das passieren. Du bist Shows gelaufen, Victoria's Secret, da werden ja sicherlich auch Maße eingehalten werden müssen, da stehen Fitnessprogramms hinter und Diäten etc. pp. Wie gesund ist das und vor allem, was würdest du sagen, wie hast dann du das akzeptiert, dass es halt in diesem Geschäft so ist und du dich einfach, wenn du erfolgreich sein willst, dem beugen musst sozusagen?
Ich war nie jemand, der viel Sport gemacht hat. Also ich war wirklich einfach immer nur groß und hatte dann einfach Glück damit. Musste dann so ein bisschen lernen, durch dieses Feedback, was natürlich auch dir nicht durch die Blume gesagt wurde, musste dann lernen, okay, vielleicht gehe ich mal zu einem SoulCycle oder geh mal zum Sport. Aber es ist hier auch einfach ganz anders gewesen, weil in meinem Dorf, da gibt es keine 18 Spinning-Classes am Tag, sondern du bist hier in New York und irgendwie ist das auch so part of the game, ne? Man trifft sich zum Workout, man macht mal das und irgendwie ist es am Ende dann so bei mir angekommen, dass erstens hat es mir Spaß gemacht. Und zweitens habe ich gemerkt, dass ich fühle mich einfach viel besser. Also ich fühle mich selbstbewusster, wenn ich in Castings gehe, wenn ich Fotos, hier Digitals sind ja diese Fotos, die du quasi bei der Agentur immer machst. in Abständen von, was weiß ich, irgendwie 6 Monaten, dass die Kunden immer frische Bilder von dir haben und wissen, wie sieht sie gerade aus. Und in solchen Momenten hat man dann schon gemerkt, boah, ich bin voll stolz auf mich, weil das ist ja schon auch eine Transformation, die man dann durchmacht und dann auch Erfolge natürlich dadurch verspürt. Ne? Also hätte ich jetzt nicht angefangen, viel Sport zu machen, dann wäre ich niemals diese Show gelaufen. Das kann ich dir aber sagen. Und wenn man dann irgendwie so ein bisschen diesen Kitzel hat und denkst, oh krass, also du willst ja dann auch oben mitspielen. Du willst ja nicht irgendwie keine Ausdauer haben, wenn alle ne, so irgendwie auf ihr Ziel zu rennen, dann willst du ja auch irgendwie schon dabei sein.
Total.
Und das war für mich ein sehr großer Ansporn. Aber ich muss auch wirklich sagen, so diese andere Seite, die du gerade beschrieben hast oder wonach du gefragt hast, ist, was hat das mit mir mental gemacht? Ne? Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das war für mich immer einfach. Aber für mich war oder ist heute noch meine Familie so krass einfach mein Mittelpunkt für all diese Sachen gewesen. Ne? Ich konnte die anrufen zu jeder Tages- und Nachtzeit. Die ersten paar Jobs, die ich gemacht habe, hat mein Papa mich zum Flughafen gefahren. Also es war immer so, wie geht's dir, was machst du, so wie fühlst du dich damit? Ich konnte mich immer über alles mit denen austauschen und es war immer das Gefühl da, wenn es nicht klappt, dann kommst du halt wieder nach Hause. So, wir sind doch hier. Ne? So, du kannst immer wieder hierher kommen und dann machst du einfach was anderes. Mein Papa hatte damals ein Autohaus und mein Traum war es nie zum Modeln. Es war nie irgendwie, ich war immer viel zu schüchtern. Ich hätte niemals irgendwie gedacht, so, ich mache das jetzt. Ich bin gescoutet worden und hätte ich das nicht gemacht, hätte ich wahrscheinlich eine Ausbildung bei meinem Papa gemacht und hätte da irgendwie, weißt du, so was Vernünftiges im Sinne von so einem Dorfdenken vielleicht gemacht. Und bin dann so da reingerutscht und bei denen war es halt immer so, dass sie Tag und Nacht meine Anrufe angenommen haben. Und ich glaube, das macht wahnsinnigen Unterschied, wenn du dir überlegst, dass die Mädels hier von überall kommen, von überall aus der Welt, aus den unterschiedlichsten sozialen Hintergründen und sowas. Und bei vielen, und da habe ich dann auch nochmal gemerkt, wie privilegiert ich einfach generell im Leben bin und auch immer war, dass viele von den Mädels natürlich die Jobs nicht mit so einer Leichtigkeit wegstecken, wenn sie nicht gebucht werden wie ich, weil sie natürlich Geld nach Hause schicken, weil sie ihre Familie mit ernähren. Und diesen Druck hatte ich nie. Deswegen habe ich das Gefühl, bei vielen Themen hatte ich so eine Lotterleben-Erfahrung. So ein bisschen. Also es war natürlich immer harte Arbeit, aber es war nie so, du musst das jetzt machen, weil sonst hast du keinen Plan B. Und das hat mir, glaube ich, einfach viel Leichtigkeit gegeben und mich nie so wirklich in diese Verstarrtheit gebracht und so, oh Gott, ich war eigentlich immer sehr gesettelt.
Ich finde das, was du gesagt hast, tatsächlich unglaublich wichtig. Und ich glaube auch, dass wir in eurem Geschäft nicht anders sein als im Fußball auch. Das unterschätzen halt so viele Menschen da draußen, die einfach so generalisieren und jeden Sportler oder jedes Model in dem Fall über einen Kamm scheren und halt einfach sagen, okay, das ist dein Job, also mach halt deinen Job, uns interessiert nicht oder es ist uns egal im Prinzip, was dein Background so ist. Und das ist halt so falsch gedacht, von der so falschen Seite gedacht, weil natürlich der Background, die Kindheit, da wo man herkommt und wie man sozialisiert ist, so unglaublich großen Einfluss darauf hat, wie man jetzt in dem Beruf auf bestimmte Situationen reagiert und dann zu sagen, okay, pass auf, der ist es jetzt nicht wert oder den kann ich jetzt abschreiben, weil er halt in der Situation nicht so performt hat, finde ich halt so schwach von jedem, finde ich schwach vom Arbeitgeber im Fußball, finde ich schwach von Brands, finde ich aber auch gesamtgesellschaftlich einfach schwach, weil es halt eine viel zu einfache Rechnung ist. Viel schöner wäre es doch, und da wünsche ich mir halt auch total hinzukommen als Gesellschaft, dass man sich dann für den Menschen vielleicht ein bisschen mehr interessiert und mal hinterfragt, warum der vielleicht in der Situation so reagiert hat und das eventuell nicht geschafft hat, wie eben privilegierte Leute wie wir beide, die eben dieses sichere familiäre Umfeld haben und nie das Gefühl hatten, okay, ich bin jetzt hier auf mich alleine gestellt und ich muss das alleine reißen, beziehungsweise noch schlimmer, das, was du gerade gesagt hast, ich muss die Erwartung meiner Familie erfüllen, weil die haben mir jetzt hier gerade ermöglicht, dass ich nach Italien komme oder nach New York komme. Und jetzt muss ich aber auch performen, weil ansonsten kriegen die kein zu essen zu Hause. So, und das ist natürlich ein ganz anderer Druck, der sich daraus ergibt, ne? Und die Seite, die wir dann eben haben, ist ja, okay, wenn es nicht klappt, dann kommst du halt nach Hause. Und da finde ich einfach, und da wünsche ich mir ja einfach auch irgendwie so von der Gesellschaft ein bisschen mehr Empathie, damit man auch dahin kommt, dass dann der Druck auf diese Leute nicht noch mehr erhöht wird, oder?
Total. Und was du gerade gesagt hast, ich finde zum Thema Brands und so dieses Supporten von Menschen, die vielleicht gerade nicht so eine gute Zeit haben oder fragen, warum es so ist, dass ich ganz oft das Gefühl habe, seien es jetzt Brands oder irgendwie Social-Media-Kampagnen oder was weiß ich, dass ganz oft so diese, sich rausgepickt wird, die hat gerade ein Problem, das ist jetzt auch für uns gut, weil dann wird es so ausgeschlachtet, aber das eigentliche Problem wird gar nicht so wirklich behandelt und so und nicht auf die Masse übertragen, sondern es ist halt einfach in dem Moment gerade so dieses Showpferd, was sie sich da, was sie sich da irgendwie für die Kampagne geholt haben. Und dann funktioniert das und die Klicks sind natürlich hoch, weil sich jeder dafür interessiert. Aber eigentlich im Core dieses Problem wird nicht wirklich erklärt, wertgeschätzt oder auch irgendwie auf die Masse übertragen. Es ist halt einfach immer so dieses, guck mal hier, wir haben jetzt auch jemanden, der hat das und das. Und das finde ich immer so schade. Ja, genau,
das passt halt gerade in den Kontext.
Genau, und ich finde, man fühlt das total, wenn es einfach so unehrlich ist. Und ich würde echt, ich kann dir vielleicht ein, zwei sagen, wo ich dachte, oh cool, das fühlt sich jetzt richtig, richtig genuine und richtig ehrlich an. Oder? Findest du es nicht auch?
Ja, total. Sehe ich 100% genauso. Und ja, ich finde es halt so schade, weil am Ende des Tages so, ist es dann nicht so ein ehrliches Interesse, sondern es ist eher noch schlimmer und eher genau das Gegenteil, sondern man macht halt quasi dann auch noch auf dem Rücken der Person und des Problems, das er gerade hat, dann irgendwie noch jetzt großen Halligalli, was ja dann, zumindest wie du gerade sagst, es dem Problem nicht wirklich förderlich ist, weil, weil alles behandelt wird, außer das Problem, ne? Und da haben wir, glaube ich, als Gesellschaft noch viel zu tun. In dem Podcast aber auch, wunderbare Überleitung, wow. Wo wollte ich aber jetzt hin, ist die Frage. Ich wollte zum Anfang, weil wir jetzt hier schon so viel und so intensiv gequatscht haben. Du hast gerade auch schon davon gesprochen, dass Model werden nicht unbedingt dein Traum war oder nicht oben wahrscheinlich stand auf deiner Bucketlist, was du mal im Leben werden möchtest. Du bist in Diepholz geboren, in Niedersachsen, und wir haben gerade schon besprochen, dass wir da beide gleich aufgewachsen sind, nämlich sehr ländlich. Wie war deine Kindheit so? Was hat dich geprägt?
Meine Kindheit war richtig toll. Also ich habe drei Geschwister, bin die Älteste. Würde sagen, dass sie meine allerbesten Freunde auf der Welt sind. Ich liebe meine Freunde, wenn die sagen würden, hey, wir kündigen die Freundschaft, würde ich sagen, kein Problem. Ich habe doch alle meine besten Freunde schon, die sind doch hier part of my family. Und wir sind super, super close, immer gewesen. Deswegen, manchmal denke ich, ich habe gar nichts Spannendes über meine Kindheit zu erzählen, weil die war so toll. Also meine Eltern haben sich scheiden lassen, das war wahrscheinlich jetzt das Schlimmste, was ich erzählen könnte, so aus der Perspektive. Aber ich konnte alles machen. Wir waren im Urlaub, wir hatten ein Haus in Spanien, wir haben jedes Jahr Weihnachten, Ostern Geschenke bekommen. Es war manchmal, ne, gab es Geschenke, wo Kinder in der Schule gesagt haben, so, dafür gibt es bei euch Geschenke. Also das war so, ich hatte eine wahnsinnig tolle Kindheit, aber trotz dieser ganzen, trotz diesem ganzen Positiven habe ich jetzt nicht vergessen, das wertzuschätzen. Also meine Mama und mein Papa haben richtig, richtig tollen Job gemacht, dass sie uns gelehrt haben, was wichtig ist, und dass wir ich bin richtig stolz, dass wir einfach immer füreinander da sind. So.
Boah. Liebe Grüße an der Stelle, das kann man auch immer sagen. Absolut. Boah, schön. Das ist, ich fühle das gerade aus dem Grund, weil ich auch zwei Kids mittlerweile habe. Und ich glaube, ein schöneres Kompliment kann man wahrscheinlich als Elternteil oder als Eltern nicht bekommen, als dass das Kind später irgendwann mal sagt, ich hatte eine tolle Kindheit und ich habe da viel richtig gemacht. Von daher glaube ich, ist das schon ein sehr, sehr schönes Kompliment. Wenn wir dann mal weitergehen in der Kindheit und dann auch, als du jugendlich wurdest, auf welche Art und Weise, wenn es nicht eben dieser Traum war, der da schon immer über dir hing, kam Modeln in diese Geschichte von dir rein?
Für mich war das nie wirklich ein Thema. Einfach, weil ich das nicht wusste. Natürlich kannte diese Welt nicht. Ne? Also wir reden ja auch von einer Zeit vor Instagram, vor dieser ganzen Welt, die es irgendwie online gibt, von der man dann auch träumen kann, ne, wenn man sie mal schon mal gesehen hat. Aber für mich war das so, okay, ich habe mal jemanden in einem Magazin gesehen, aber ist das ein Job? Also das hat mir ja nie jemand erklärt, ne? So, so in meinen jungen Jahren. Das war jetzt nicht so, vielleicht nicht so offensichtlich wie Fußballer, dass man auch mal, überlege ich gerade laut, dass man vielleicht das nicht so greifen konnte, als das will ich mal werden. Für mich war es auf jeden Fall nicht so, bis ich dann irgendwann mit 18 mal nach Hamburg gefahren bin mit zwei von meinen besten Freundinnen. Und der wurde auf der Straße angesprochen. Also es war einfach ein Scout und der war relativ so typisch Hamburger, so Baggy Pant und so Cap backwards und so, hey, du bist ganz groß, hast du mal Bock?
Wow.
Und ich aber wirklich noch in dem Mindset von, scheiße, ich darf nicht mit Fremden reden. Ne? So. Und dann dachte ich so, oh Gott, der will mir jetzt Drogen verkaufen. So, ich muss Nein sagen. Jedenfalls hat er mir eine Karte gegeben und dann haben wir das später mal so auf der Rückfahrt mal geguckt und gegoogelt, was das so ist. Und natürlich, ich war immer sehr groß in meiner Schule. Ich war immer so, dass die Leute mal gesagt haben, so hey, was willst du mal werden? Also so ein bisschen darüber gewitzelt hat, wenn man so 16, 17, 18 war, da hatte ich da natürlich schon ein besseres Verständnis für. Aber so ganz, ganz früher war das, hätte ich jetzt niemals gesagt, so das ist mein Traum, das will ich mal werden. Ich wäre niemals alleine drauf gekommen, wenn das Interesse von außen halt nicht so gewesen wäre. So hey, hast du mal Bock? Und dann dachte ich so, ein paar Monate später wieder nach Hamburg gefahren, weil ich es dann doch interessant fand irgendwie. Habe meine ersten Polaroids gemacht. Das war Anfang 2012 und November 2012 habe ich meinen Vertrag unterschrieben. Meinen ersten Modelvertrag. Ja. Und für meinen Papa war das erst so, ja, also für die ja auch überhaupt nicht greifbar. Ne? So, was ist das eigentlich? Was heißt das eigentlich so? Klar kennt man irgendwie Germany's Next Topmodel und weiß irgendwie, da wird mal eine Challenge gemacht und die muss einbeinig auf dem Elefanten durch New York laufen oder was weiß ich. Aber so wirklich, was das bedeutet, wussten wir alle nicht. Und ich muss echt dann auch nochmal Credits an meine Eltern geben. Die haben auch immer gesagt, du mach das und probier das. Mach aber auf jeden Fall deine Schule zu Ende. Mein Abi dann fertig gemacht. 2014 habe ich Abi gemacht. Und die zwei Jahre davor habe ich quasi immer, ich war auch sehr ehrgeizig. Ich habe mein Abi zu Ende gemacht. Ich habe 2,2 Durchschnitt, muss ich nochmal betonen, weil
Stark.
Das weiß niemand. Und habe mich richtig richtig reingehangen. Also ich habe viel von den Sachen mitgenommen und ich hatte wirklich coole Lehrer. Die haben mir das natürlich auch ermöglicht. Ne? Und das so das Coole dann mal war irgendwie, dass meine Deutschlehrerin kam und gesagt, guck mal, du bist im Autokatalog und jetzt machen wir Unterricht. Das war halt so lustig. Und irgendwie dann so für meine Freunde von Anfang an auch so ein bisschen mehr greifbar, so dass man immer noch in der Schule ist, aber die ist auch mal eine Woche in Schweden, weil dann macht die da irgendwie einen E-Com-Shop, keine Ahnung. Wie gesagt, es war ja halt noch nicht so, Instagram ist so ein Ding, dass man immer weiß, was macht die eigentlich. Und so bin ich dann irgendwie so da reingestolpert und reingewachsen.
Aber war das dann auch zu dem Zeitpunkt schon der Moment, wo du dir selber gesagt hast, okay, krass, ich hab's geschafft, ich bin jetzt Model? Oder was genau war das für eine Phase? Oder war das so eine Art Praktikum im Model-Business? Wie darf ich mir das vorstellen? Ja.
Lustig, dass du das sagst, weil ich hatte da ganz lange Schwierigkeiten mit selber von mir zu sagen, ich bin jetzt Model. Weil ich bin früher auch schon jemand gewesen, mir ist viel zu doof. Also mir ist viel so, früher habe ich mich nicht getraut, beim Bäcker zwei Croissants zu bestellen, weil ich dachte so, ich war super schüchtern und ich habe dann auch nicht irgendwie groß angekündigt, so hallo, ich mache jetzt das und das. So, für mich war das immer so, wenn jemand darüber reden will, so, nee, bitte erzähl das jetzt nicht, weil das war mir eben so ein bisschen unangenehm. Wollte nicht, dass man irgendwie denkt, so sie fühlt sich jetzt irgendwie cool oder denkt, sie wäre was Besseres. Und bei mir ist das, glaube ich, erst so richtig angekommen, als ich gut Geld verdient habe. That's it. Also wirklich, dass man auch schwarz auf weiß auch geschnallt hat, auch meine Eltern, hey, mach das nochmal ein bisschen länger. So, ne? Probier das mal aus und guck, wie es läuft. Und dann kannst du ja was Richtiges machen. Aber so weit kam es halt nie, weil glücklicherweise, toi toi toi, hat es immer gut funktioniert direkt. Und dann habe ich, glaube ich, verstanden, so, okay, krass, cool, ich verdiene jetzt hier wahnsinnig viel Geld. Wenn ich eine Woche war ich nicht in der Schule, habe abends nach dem E-Com-Shop irgendwie für mein Abi gelernt.
Krass.
Und dachte so, ja, gut, alles klar. Nebenbei, in der Zeit, habe ich mir Instagram gemacht und dann ab und zu mal was gepostet, irgendwie so Backstage, hallo, ich kriege hier gerade mein Make-up gemacht oder so. Das hat man ja früher nicht so wie heute schon zigtausendmal gesehen gehabt, sondern das war was Besonderes, während die anderen in der Schule sitzen. Und habe dann so ein bisschen angefangen, was zu teilen und hatte dann, als ich Abi gemacht habe, 15.000 Follower auf Instagram. Und das war in meiner Schule natürlich krass, also super cool. Das war früher super viel. Und da habe ich dann, glaube ich, angefangen so, okay, schnall ich schon. Die anderen verstehen das ein bisschen, wird das gesagt, so, hey, wie war der und der Modeljob? Und dann dachte ich, ja gut, dann bin ich jetzt halt Model.
krass. Aber also nochmal eben einen Schritt zurück, damit ich das auch verstehe, weil ich finde es gerade lustig. Du sagst, du wurdest da von diesem Scout in Hamburg einfach angesprochen. Ja. Um ein bisschen rauszuzoomen, wird man also so Model im Prinzip? Also da gibt es jetzt nicht eine Akademie wie im Fußball oder Gott weiß was, sondern man wird random auf der Straße angesprochen im Bestfall und dann beginnt die Karriere irgendwie?
Ja, früher auf jeden Fall. Jetzt würde ich sagen, wird hauptsächlich über Instagram gescoutet, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass es noch dieses typische Modell gibt von, es gibt, jede Agentur hat irgendwie ein, zwei Scouts, die sie mal hiren und sagen, hey, fahr mal eine Runde nach München, Hamburg und guck mal rum, was es so gibt. So, ne, so wie man früher auch Leute kennengelernt hat, das gibt es jetzt nicht mehr. Man guckt jetzt nämlich nur noch online. Ich muss auch sagen, dass es zum Großteil, also jetzt nicht erst seit heute, sondern wirklich schon die letzten 5, 6 Jahre, auf jeden Fall mein Instagram-Profil auch meine Visitenkarte nach außen ist. Ja, also sagen, sehr wenig Leute gucken sich noch deine wirklichen Modelbücher an und sagen, hey, guck mal, was hat sie alle schon gemacht. Jeder guckt sich an, was du gerade für aktuelle Stories hast. Hast du einen Pickel, hast du das? Und das ist ja so nah an den Menschen auch dran, dass man kann die Person ja auch ganz anders scannen. Ne? Und das war dann früher schon anders, dass man einfach so auf der Straße angesprochen wird, einfach nur durch den ersten Eindruck. Und das war cool. Aber wenn man so scheu ist wie ich und erstmal sagt, ah nein, hätte das auch nach hinten losgehen können.
Wahnsinn.
Aber ich weiß, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, das gibt's nicht mehr, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch so präsent ist wie damals.
Unglaublich. Echt faszinierend.
Aber es gibt's ja bei euch eigentlich auch, ne? Also es guckt ja euch jemand beim Fußballspielen zu. Es gibt ja auch Scouts, die dann, ne?
Ja, es gibt auch Scouts. Ich würde sagen,
ich das jetzt mal vereinfacht runterbreche und
ja, total. Ich bin gerade am Überlegen, ob es wirklich so banal ist, auch bei uns. Aber ja, am Ende des Tages ist es auch so. Also ist es wahrscheinlich ein bisschen mehr Struktur dahinter und bei uns gibt es dieses Scouting-Netzwerk auch immer noch und davon sind alle Vereine abhängig von einem guten Scouting-Netzwerk, dass also irgendwelche Scouts auf Fußballplätze gehen und dann im Bestfall was Gutes sehen und dann es schaffen, die Eltern zu überzeugen, dass die Kinder dann in die Akademien kommen. Ab dem Zeitpunkt beginnt aber dann natürlich eine Ausbildung. Also ich weiß nicht, wie das dann bei dir im weiteren Verlauf ist, da werden wir gleich dann drüber sprechen, aber bei uns geht es dann halt wirklich um, okay, du durchläufst die U-Mannschaften, kommst immer weiter, wirst immer besser, wirst strukturell gefördert, deine Attribute werden verbessert, bis du es dann im Bestfall irgendwann schaffst zum Fußballprofi, aber bis zu dem Zeitpunkt verdienst du natürlich auch noch kein Geld und bis zu dem Zeitpunkt darfst du dich auch nicht Fußballprofi nennen oder kannst sagen, ich hab's jetzt geschafft, sondern das passiert dann im Bestfall mit dem ersten richtigen Vertrag, den du unterschreibst, der dir dann auch eine gewisse Sicherheit gibt. Bei dir ist es ja dann so gewesen, du hast dann die ersten Jobs gemacht, du hast dein Abi gemacht, das heißt, du konntest dich dann schon Model nennen. Dann gibt es 2016 den Moment, über den wir gerade schon gesprochen haben und auch intensiv gesprochen haben, der wahrscheinlich ja mit der wichtigste auch war auf dem Weg zu der Karriere, die du dann gemacht hast. Du hast dich entschieden, dann nach New York zu gehen. Kannst du uns mal mitnehmen in diesen Moment? Warum? Also was waren die Beweggründe und wie waren deine Gefühle auch dabei zu der Zeit?
Für mich war das ganz krass. Also ich sitze hier gerade und gucke raus und sehe hier New York City vor mir. Ne? Also deswegen kann ich mich genau daran zurückerinnern. Ja. Ich habe ja, wenn wir jetzt mal so nach Jahren gehen, 2012 angefangen. 2 Jahre schon in Europa viel gearbeitet und dann so ein bisschen Luft geschnuppert von guten Brands und natürlich das alles, was es in Europa gibt. In London war es dann irgendwann mal cooler, als nur in Deutschland zu arbeiten. Und dann wurde mir von meiner Agentur empfohlen, hey, guck mal, du hast jetzt hier 4 Jahre, ich sag mal in Anführungszeichen, geübt. Also so, dass mein Praktikum absolviert hier in, gibt's ja nicht wirklich. Du wirst halt einfach ins kalte Wasser geschmissen. So, hier, es gibt von dir 5 Fotos am Anfang, du musst ganz, ganz viele, so kann ich es vielleicht erklären, du musst viele Testshootings am Anfang machen. Die musst du aber noch selber bezahlen zum Teil. Also wird dann ein Fotograf, der sich vielleicht auch gerade ausprobieren will und irgendwie noch üben muss, zusammengepuzzelt und so ein Team zusammengestellt und dann hast du da so 1, 2 Testshootings und mit diesen Bildern bewirbst du dich dann oder diese Bilder werden dann rausgeschickt und an die Casting direkt worden. Und dann fängst du halt an, ne, hoffentlich zu arbeiten und kannst dann immer dein Portfolio weiter aufbauen. Und nach 4 Jahren in Europa habe ich dann meiner Agentur besprochen, so, ey, next step wäre eigentlich, in die USA zu gehen, weil da sind diese ganzen Big Player, da sitzen Beauty-Konzerne und Victoria's Secret und Brands, die es hier nicht gibt. Und wenn du wirklich das jetzt weiter ernsthaft verfolgen möchtest, größer werden möchtest, dann ist das der Next Step. So, du kannst natürlich hier für immer in Europa sein, eine Woche lang E-Com hier shooten, in Dänemark eine Woche, aber am Ende des Tages sieht dich da kein Mensch, ja, außer Brigitte, die in Dänemark einen Pulli kaufen will, aber die Leute sehen dich da nicht, ne? Und das, ja, das macht, das ist nicht weniger wert als das andere, es ist nur ein Weg, für den du dich entscheiden musst. Ne? Möchte ich am Ende international bekannt sein oder bin ich damit glücklich? Und ich war zum Teil, würde ich sagen, ich war so ein Zwiespalt, weil ich war sehr glücklich damit, weil ich dachte, boah, ich verdiene hier so viel Geld. Hm. Von 0 auf 100 mach, kann ich hier so wirklich 4 Wochen am Stück arbeiten. Ich habe teilweise Reisen nach Mexiko gemacht mit, den ganzen Katalogen, die es ja heutzutage auch gar nicht mehr gibt, ne? Und wo du dann so 3 Wochen am Stück irgendwie in Cancun sitzt und jeden Tag was, also das war, es war nicht immer alles Gold, was von außen geglänzt hat, so, aber ich habe schon auch viele Klinken geputzt und es ist was, wenn man jetzt von außen drauf guckt, das ist immer so, oh, das ist so toll. Und ist so. Ich überschlage mich jetzt, weil ich darüber so gerne rede. Meine Agentin, mit der ich schon seit 2012 quasi zusammenarbeite, ich hatte super viel Glück. Können wir nachher nochmal drüber sprechen, wie die Wichtigkeit von den Menschen, mit denen du arbeitest.
Ja.
Aber sie hat mir, so unseren 10-Jährigen, hat sie mir 2 Modelbücher gemacht. Eins mit Tops und eins mit Flops. Ja? Und das ist so wahnsinnig. Ich habe mir die letztens erst angeguckt. Ich schicke dir da mal ein Video davon,
ja,
damit du dir das vorstellen kannst. Hier kann ich das nicht zeigen oder so, ist einfach so schlimm. Es war wirklich so, ich habe dann, man schlägt das auf und macht so, wow, Top, Flop. Und da sind Sachen bei, das geil, kann man, also das ist wirklich wie, dass ich teilweise schon vergessen habe, krass, das hast du alles gemacht, ein Testshooting mit einem Raben auf dem Kopf und einem Helm auf und es war so Ritter-inspired. Und ich dachte so, wenn ich das irgendjemandem zeige, die lachen sich doch kaputt. Also deswegen, das war ein langer Weg und irgendwann musstest du dich entscheiden, will ich weiterhin das machen und einfach nur damit Geld verdienen und bin dann happy und mache nebenbei noch was anderes, was natürlich auch viele machen und ich auch erst machen wollte. Oder willst du nach New York gehen? Und da habe ich gedacht, fuck it, I'll give it a try. So, und dann war ich 2016 hier das erste Mal in einem Model-Apartment mit meinem Top-Model-Buch und nicht den Flops im Gepäck und habe mich hier mal vorgestellt. Und es hat voll Spaß gemacht.
Ja, es hat Spaß gemacht. Wir haben dann parallel gerade auch schon dazu gesprochen, dass es aber auch nicht einfach ist, wenn man dann quasi so bei Null anfängt und dann seine Identität finden muss. Und man muss ja auch dazu sagen, keiner hat dir zu dem Zeitpunkt die Gewissheit gegeben, dass es jetzt auf jeden Fall funktioniert und dass du da jetzt diesen internationalen Durchbruch schaffen wirst und dich langfristig da etablieren wirst in diesem Modelgeschäft. Kannst du uns da mal in diese weitere Phase mitnehmen, auf dem Weg dahin, dass du dann wirklich zu dir selbst gesagt hast, okay, ich bin jetzt hier ein internationales Model und das hat jetzt genauso geklappt, wie ich mir das wollte. Was waren das für Hürden, was waren da auch für Schwierigkeiten, aber wie am Ende hast du es geschafft, würdest du sagen, dass du eben an dem Punkt bist, an dem wir heute miteinander sprechen sozusagen?
Also vielleicht ist es nicht so ein interessanter Ansatz, aber ich hatte nie so wirklich Struggle, bei denen ich jetzt irgendwie gedacht hätte, nee, das macht alles gar keinen Sinn, ich muss jetzt hier weg. Weil ich halt eben immer diesen Support hatte von meinen Eltern und weil ich immer irgendwie relativ viel Glück hatte einfach. Ich glaube, das spielt damit auch so wahnsinnig viel mit rein. Also ich hatte Glück, dass ich hier ganz schnell Freunde gefunden habe. Ich hatte irgendwie Glück, dass die 2 Mädels in meinem ersten Model-Apartment, mit denen habe ich heute noch Kontakt, ne? So dass das natürlich sehr, sehr, sehr viel Oberflächliches auch dabei ist. Aber ich glaube, ich so schon sehr ehrgeizig war und von mir sagen würde, ich war eigentlich immer relativ, also ein guter Mensch, so, dass mich die Leute mochten, dass ich so Glück hatte, dass ich irgendwie dachte, ey, komm, du kriegst das schon hin. Und einfach auf die Füße gefallen bin. So. Ich kann jetzt gar nicht so wirklich sagen, ey, das war mir zu viel. Na klar, gab es Situationen, wo ich jetzt darauf zurückblicke und sage, krass, ich bin hier wirklich erwachsen geworden, habe ich am Anfang schon gesagt, sich das erste Mal ein eigenes Apartment zu nehmen, ne? Dass du die Sprache natürlich, natürlich spreche ich jetzt fließend Englisch, aber zu der Zeit habe ich mit meinem Abi-Englisch hier einen Vertrag unterschrieben für ein Apartment, für ein One-Bedroom, was einfach wahnsinnig viel Geld kostet. Dann auch noch dazu committen und sagen, okay, ich unterschreibe das jetzt für ein Jahr. Das heißt, ich muss hier arbeiten, ich muss das Geld hier verdienen. Ne? Ich kann am Ende nicht einfach nur Papa anrufen und sagen, hey, kannst du mir die Miete hier bezahlen? Also hätte ich können. Und das war, glaube ich, halt das, ne? Weißt du, was mich irgendwie so, Aber dann hatte ich diesen Ansporn und dachte so, nee, ich will das alles, ich kann das schaffen. Und jetzt bin ich einfach so stolz darauf, dass mich diese ganzen Sachen irgendwie so erwachsen gemacht haben.
Ja, voll, das glaube ich dir. Ist auch voll schön, wenn ja, der Weg einfach so geklappt hat, wie man sich den auch vorgestellt hat. Ich glaube, das ist ja, muss ja nicht zwangsläufig immer mit vielen Steinen oder so verbunden sein.
Nee, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe das Gefühl, manchmal ist das irgendwie dann so eher also nicht wirklich eine langweilige Story, aber ich glaube, manchmal fühle ich mich schlecht dafür, dass es so reibungslos gelaufen ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, ich weiß schon, was du meinst. Versuche das gerade bei mir selber auch so ein bisschen einzuschätzen. Ich würde auch sagen, dass ich glaube, lange Zeit meiner Karriere war das so wie bei dir, dass die Story in Anführungszeichen langweilig ist. Also bei mir das Interessante ist halt einfach nur, dass ich auf großen Umwegen irgendwie noch zu diesem Traum gekommen bin. Also bei mir war es dieser große Traum und den habe ich mir dann irgendwann erfüllt über 1000 Umwege. Und dann ist es aber stetig einfach auch
dein
so.
Dein großer Traum war?
Mein großer Traum war immer Fußballprofi werden.
Okay, also im Generell, ich dachte jetzt irgendwie.
Genau. Ja, genau, und dann, also da kommt, genau, also ich wollte immer Fußballprofi werden und als Kind wollte ich natürlich immer Nationalmannschaft spielen, ich wollte in der Bundesliga spielen, habe mir halt so ein paar Sachen in den Kopf gesetzt und mein Weg ging halt auch in Anführungszeichen relativ langweilig, immer so stetig nach oben und ich habe so ein Ziel nach dem anderen so abarbeiten dürfen, wofür ich unglaublich stolz bin, deswegen kann ich mir schon so ein bisschen vorstellen, was du meinst. Ich glaube aber, und das wird bei dir nicht anders sein, dadurch, dass auf diesem Weg, auch wenn er von außen vielleicht dann so geradlinig und immer langweilig nach oben gehend aussieht, dass auf dem Weg so unglaublich viele Baustellen lagen und man so unfassbar viel gestruggelt hat. Und ich glaube, das, was man halt auch nie vergessen darf, und ich glaube, da draußen ist es auch gar nicht so einfach zu verstehen, das soll gar kein Vorwurf sein, aber ist, dass natürlich die Leute sehr, sehr weit weg sind teilweise von unseren Welten und dass es ja wie so ein Paralleluniversum ist, in dem wir da leben, sowohl wahrscheinlich im Modeln als auch im Fußball. Und dass die Leute dann immer halt nur, du hast es gerade als Gold beschrieben, dass das glänzt von außen. Das sehen natürlich die Leute und die haben nicht diese Einblicke, wie dann so ein Alltag ist und dass man da eben eigentlich überhaupt gar nichts geschenkt bekommt und dass man eben so sehr austauschbar ist, dass wenn man einen Fehler gefühlt macht, dass man weg vom Fenster ist und mit diesem Druck erstmal zu leben und umzugehen. Ich glaube, ja, am Ende kriegt man nichts geschenkt und deswegen, auch wenn dein Weg langweilig ist, glaube ich, hast du da so viel durchgemacht, dass du absolut deine Berechtigung hast, da zu sein.
Auf jeden Fall. Ich meine auch gar nicht, er war nicht langweilig, aber ich meine halt so, er war halt überhaupt nicht durch wahnsinnig große Probleme geprägt, bei denen ich jetzt sagen würde, so boah, das. Aber es waren natürlich diese kleinen Challenges, die man für sich in dem Moment als großer Fortschritt irgendwie verbuchen wird. Aber so von außen betrachtet.
Ja, total.
Nicht so, denkt man ja ganz oft, diese Hero-Story kommt von schlimmen Verhältnissen, kommt von das und so. Und dann denke ich manchmal so, boah, ich fühle mich irgendwie ein bisschen nicht schlecht, aber so, dass ich denke, mir ist schon auch vieles, ich hatte viel Glück. Ich hatte einfach viel Glück.
Total, das sehe ich auch so. Aber führt das, was du gerade beschrieben hast und auch die Tatsache, dass wir so beide uns sagen, wir hatten auch viel Glück, führt das manchmal auch so dazu, dass du so deine eigenen Leistungen nicht so gut honorieren kannst, dass du so Schwierigkeiten hast, stillzustehen und auch mal zu sagen, ey, leckt mich jetzt hier alle, ich bin einfach mal stolz auf das, was ich hier gerade gemacht habe.
Das hatte ich eine ganz lange Zeit, aber ist lustig die Frage, also nicht lustig, aber interessant, ich hatte jetzt so das letzte halbe Jahr so viel Gespräche darüber generell, über wo ich gerade bin, was ich gerade mache und es ist ja schon bei dir im Business wie auch bei mir so, dass wir eine begrenzte Anzahl von Jahren für diesen Job haben. Ja. Und ich glaube, bei mir ist es gerade so ein interessanter Umschwung von, ich hatte das ganz lange, ich konnte nicht stillstehen. Ich habe gedacht, ey, ich nehme hier alles mit. Das eine war zwar cool, aber ich will jetzt noch was Cooleres machen. Ich muss das nächste, das höher, schneller, weiter springen. Und mittlerweile bin ich ganz zufrieden damit, weil ich glaube, ich neige mich dem Ende zu, das ist halt also ja so negativ an, aber ich glaube so diese, meine Prime Time vom jeden Tag arbeiten und so viel machen und mitnehmen wollen, hat sich irgendwie so ein bisschen abgeschwächt, dass ich jetzt besser zurückblicken kann auf alles, was ich schon gemacht habe und sage, ey, das war cool. Und mir nochmal diese Top- und Flop-Bücher angucke und sage, ey, so Wahnsinn, du hast echt schon viele Sachen gemacht und dass ich jetzt gelernt habe, selektiver zu sein. Also, dass ich jetzt wirklich nur noch Sachen mache, das hört sich so bescheuert an, aber die mir Spaß machen, weil ich so viele Sachen gemacht habe, die mir keinen Spaß gemacht haben. Mhm. Also, dass ich irgendwie mit Leuten gearbeitet habe, wo ich dachte, ey, ich habe jetzt hier mit euch 2 Wochen verbracht und das Team war irgendwie, das hat mich von innen so aufgefressen, weil ich bin eigentlich immer so harmoniebedürftig und ich mag gerne Sachen machen, die mir Spaß machen und natürlich auch mich mit Leuten umgeben, die mich irgendwie, die mich nämlich gut fühlen lassen. So. Und jetzt mittlerweile habe ich so ein bisschen die Freiheit gefunden, vielleicht auch, weil ich schon so viel und so lange gearbeitet habe, dass man glücklicherweise sich teilweise das Team aussuchen kann, mit dem man arbeitet, besonders jetzt bei mir im Fall meiner Brand, dass ich sage, ey, ne, die Leute, denen habe ich richtig Bock und die wollen, sind auch noch in dem Sinne hungrig und haben Bock, diese Energie, das Energielevel so mit mir aufzuhalten, aber ich halte mich nicht mehr an Sachen auf. Ich dachte, boah, das muss ich noch machen. Ich glaube, das habe ich so ein bisschen abgelegt.
Ja, das ist schon mal schön, weil ich bin noch nicht so weit, dass ich so diese Fähigkeit entwickelt habe, so zurückzuschauen und stolz zu sein auf das, was man so geleistet hat. Ich glaube, bei mir, mit wem habe ich da letztens drüber gesprochen? Auch in einem Podcast, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Aber da hat er mich quasi so beruhigt, indem er mir gesagt hat, dass es bei ihm so nach der Karriere kam. Also wenn man sozusagen einmal so offiziell so einen Cut gemacht hat, dass man dann zurückschaut und dann Erfolg besser einordnen kann oder für sich selber auch besser einschätzen kann, wie toll das eigentlich alles war. Und mich nervt das sehr oft, mich beschäftigt das auch. Für mich ist es echt ein großes Thema, dass ich halt es oft nicht schaffe, den Erfolg, der ja objektiv oft auch bei mir im Geschäft messbar ist, den auch als solchen zu verbuchen. Und ich finde es halt so schade, weil man steckt so viel rein und ich rede mir dann zwar ein, du kannst jetzt stolz drauf sein und du darfst jetzt auch mal einfach dich kurz ausruhen und einfach mal das genießen, aber ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll. Ich fühle es nicht so richtig von innen, weißt du, wie ich meine?
Für dich ist es nicht so ein erfüllendes Gefühl in dem Moment oder du verbuchst es für dich nicht als Erfolg? Ist es denn so, dass du generell im Leben, also hast du, würdest du sagen, du hast Erfolge, die ja schon, wie du gerade meintest, objektiv da waren, auch mal zelebriert oder dir erlaubt, das wirklich so als einen zu feiern?
Ja, schon. Und
oder ist es dann halt schon immer so, was ich auch ganz oft, worüber ich ganz oft nachdenke, ist, weiß nicht, wie dein Umfeld ist, was deine Freundschaften, wie die dich da beeinflussen, aber bei mir zum Beispiel, und mir hat es sehr, sehr, sehr viel dabei geholfen, ich habe seit der 8. Klasse die gleichen Freundinnen. Also wir sind alle, es gibt eine Gruppe von uns und wir kennen uns schon Ewigkeiten.
Ja.
Und wir sind immer so dieser Chor geblieben. Ja. Und bei denen war es so, dass die alles mitbekommen haben, von Lorena ist eine Woche in der Schule nicht da, zu Lorena hat ihren ersten coolen Online-Shop gebucht und so, oh mein Gott, wir zelebrieren das jetzt alles. Dass man nicht das Gefühl bekommen hat oder vermittelt bekommen hat, so, ja, das ist zwar cool, aber feier mal nicht so laut, sondern bei mir, ich hatte immer so die im Hinterkopf oder auch so dabei, dass sie mit mir gefeiert haben. Und natürlich, wir wollen bodenständig bleiben, wir wollen uns jetzt nicht irgendwie davon blenden lassen von nur einem coolen Job oder einer coolen Kampagne. Aber auch diesen kurzen Moment sich zu erlauben, zu sagen, ey, das war so geil, du bist die Geilste, du hast es bekommen, du hast so viel Geld verdient, so diesen Moment zu haben, einmal komplett irre zu sein und einmal kurz, weißt du, so gefühlt bildlich jetzt mit dem Ferrari Vollgas über die Autobahn 100%. Zu fahren und sich das zu erlauben. Und ich glaube, weil die das für mich so mir nicht suggeriert haben, ich muss mich klein halten, weißt du?
Ja,
ich glaube, weil mir das oft erlaubt wurde, dann irgendwie einmal kurz laut zu sein und dann beruhigen wir uns auch alle mal kurz wieder. Und ich glaube, dadurch habe ich so teilweise gelernt, das zu feiern und dann auch wieder, okay, das wäre jetzt gut.
Ich habe das auch. Ich habe das genauso wie du. Ich habe auch genau die gleiche Gruppe mit Jungs und ich habe genau die gleichen Friends seit Ewigkeiten und da ist auch kaum jemand mehr dazugekommen tatsächlich.
Ja,
und ich habe ein sehr ähnliches familiäres Umfeld und habe auch eine Frau und mittlerweile 2 Kids, die mich natürlich unglaublich erden. Und ich glaube, ich weiß schon, was ein Erfolg ist und ich kann mich da dann auch drüber freuen sozusagen und ich kann ihn auch zelebrieren. Keine Ahnung, wenn ich, ein ganz banales Beispiel, wenn ich bei uns gibt es in der Liga, wenn man der beste Spieler des Spiels wird, am Ende, das kriegst du einen kleinen Pokal, den kann man dann mit nach Hause nehmen und den gebe ich immer meinen Kid sozusagen. Und dann freuen die sich natürlich mega und suggerieren mir quasi, dass es jetzt richtig geil ist, was ich da gemacht habe. Und ich kann mich dann auch mit denen freuen. Ich glaube nur, dass es, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, es ist mehr so ein Ich in mir drin, kann es halt einfach nicht so richtig fühlen. Also es kommt nicht so richtig von innen. Und das finde ich halt einfach so schade, weil ich mir so wünschen würde, dass ich das noch mehr auskosten würde, diese Momente, weil am Ende des Tages sind es ja schon auch die Momente, für die man lebt, so, ne? Also dieses, ich habe hart gearbeitet.
Aber ist es das vielleicht? Ist es das vielleicht, was man sich einfach nur sagt? Oder denkt man, man muss das jetzt so fühlen, aber eigentlich hast du solche Gefühle bei, was weiß ich, der Geburt deines Kindes oder so. Das ist dann, wenn das so wirklich so richtig aus dir rauskommt und das ist so, dass man den Fokus vielleicht falsch setzt und sagt, ey, das muss mich doch erfüllen, weil ich wollte das doch immer so doll. Aber eigentlich ist es so, ja, es ist, also ich weiß schon, was du meinst, es wird so nach der Zeit, dass man so ein bisschen abstumpft und vielleicht auch das nicht mehr so wirklich wahrnimmt, aber auch, weil es einem nicht so wichtig ist, wie man vielleicht anfangs glaubte.
Ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr starker Punkt von dir. Ich glaube tatsächlich, dass man eher so eine Erwartungshaltung hat, wie man sich zu fühlen hat, wenn man erfolgreich ist. Und wenn das dann eben nicht so eintrifft, dann ist man eher so in Anführungszeichen nicht enttäuscht, aber dann fühlt man es vielleicht nicht von innen. Aber was ich bei mir zum Beispiel brutal gemerkt habe, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dass ich so mit der Zeit meine Definition von Erfolg ein bisschen verändert hat. Also ich war auch echt so ein Getriebener und ich wollte immer so, ich glaube, dass das auch meine große Stärke war, dass ich dann immer mehr gemacht habe als alles andere, weil halt ich so vom Talent her vielleicht nicht derjenige war, der da immer rausgestochen ist. Und irgendwann, so jetzt gerade auch mit Kids, habe ich so gemerkt, wie sich so Erfolg für mich verändert. Also ich habe nicht mehr so dieses Gefühl, ich muss es jetzt jedem beweisen und ich muss so in jedem Spiel das Maximale rausholen, sondern Erfolg ist für mich dann auch schon, wenn meine Kids so abends ins Bett gehen und wir hatten einfach einen coolen Tag so. Also ich nehme dieses Geschäft und dieses Performen nicht mehr so ernst. Und du bist ja auch gerade, wir haben gerade über dieses negativ behaftete Wort Verfallsdatum gesprochen und dass man irgendwie so aus seiner Prime raus ist. Das ist ja nun mal einfach so, da braucht man sich ja auch nicht irgendwie anlügen. Hat es sich bei dir auch so ein bisschen verändert, wie du dich selbst vielleicht ernst nimmst oder wie du auch das Geschäft ernst nimmst?
Was genau, meinst du, sorry?
Insofern, als dass du jetzt eben vielleicht fein damit bist, wenn eine andere ausgewählt, eine jüngere ausgewählt wird, vielleicht jemand ausgewählt wird, der, was weiß ich, ich bin jetzt nicht so tief drin, ehrlicherweise, halt diese Größe hat oder eine andere Größe hat und du halt nicht mehr ausgewählt wirst. So, ich habe da jetzt in meinem Fußball, also in meinem Geschäft halt total einen Seelenfrieden damit gefunden, dass halt dann da andere sind. Das heißt nicht, dass ich nicht mehr passioniert bin, aber es ist einfach so eine Akzeptanz für mich da reingekommen. Kennst du das?
So ein bisschen war das auch das, was ich gerade meinte. Also im Sinne von, ich bin jetzt okay damit, dass ich vielleicht manche Sachen auch einfach absage und mir selber darüber bewusst bin, ich bin dafür nicht mehr die passende Person, weil keine Ahnung, du hast gerade gesagt, es gibt so viele Influencer-Models, mittlerweile kann man das ja auch gar nicht mehr so wirklich differenzieren, dass ich mir das auch angucke und ich es schlimmer finden würde, wenn ich so in 2-3 Jahren irgendwie auf irgendwie irgendwas gucke, was ich gemacht habe, sei es eine Kampagne oder ein Event oder was und da noch mit rumhüpfe, weil ich nicht darüber hinwegkomme, dass so mein Geltungsbedürfnis irgendwie so groß war. Weißt du, das ist für mich so das Schlimmste, dass ich so darauf zurückblicke und sage so, ey, irgendwas ist auch mal gut. Also ne, man muss sein Glück jetzt auch nicht ausreizen und so. Es sind jetzt auch natürlich andere Leute da und andere Leute interessant und ich kenne meinen Wert, ich weiß genau, was mir Spaß macht, ich weiß, worin ich gut bin, aber ich weiß auch, worin ich nicht gut bin. Daran hatte ich das ja seit 2012, habe ich da Übungen drin gehabt und weiß, ne, wenn es mir nicht gut geht oder ich mich nicht wohlfühle, dann ist die Performance auch scheiße. Und dann lass es jetzt lieber gleich. Und ich glaube, da bin ich schon echt, wie du das auch gerade meintest, da habe ich auch so meinen Seelenfrieden mitgefunden und weiß jetzt auch, ne, ich habe mir vor 2 Wochen mein Knie ausgekugelt. Also der Verfall fängt an. Nein, Spaß. Aber so, die nächste Generation steht auch in den Startlöchern und ich habe da auch Bock drauf, mir das anzugucken und bin da gerne noch mit dabei, wo es passt. Es hört sich jetzt so an, als würde ich mich hier verabschieden, aber ich bin nur noch da.
Nee, klar, ich weiß, was
aber
du meinst,
so dieses, ich mag nicht gerne, wenn Leute nicht wissen, wann es vorbei ist oder wenn man irgendwie sagt, ey, du hast jetzt alles. So dieses Gierigsein, das ist für mich das Schlimmste.
Ja, total, das fühle ich total. Lass uns zum Abschluss noch einmal, du hast gerade über Generationen gesprochen und die Generationen haben sich ja auch verändert und du bist neben erfolgreichem Model halt auch Influencerin geworden, hast eine unfassbare Reichweite, auch vor allem auf Insta. Damit geht natürlich auch erstens eine Verantwortung einher. Damit geht aber auch einher, dass man natürlich irgendwie immer sichtbar ist. Man ist immer öffentlich. Man vergleicht sich vielleicht auch automatisch und man hat halt einfach immer diesen, ja, diesen Druck, den Social Media halt mit sich bringt, und man hat immer auch fremde Meinungen, die man wohl oder übel akzeptieren muss, eben weil man sich dazu entscheidet, diese öffentliche Person zu sein. Wie gehst du mit Social Media um? Was bedeutet dir Social Media und ja, welchen Umgang hast du damit gefunden, damit das quasi nicht so in dieses Toxische und Gefährliche umschwenkt, was Social Media auch sein kann für manche Menschen?
Ich habe viel darüber nachgedacht, was so Social Media in meinem Leben gerade so bedeutet. Besonders wenn ich irgendwie mir natürlich einen Plan mache, ne? Wenn es um Shootings, um meine Brands geht, was mache ich für Content, was will ich teilen, welchen Teil meines Privatlebens bin ich bereit zu zeigen, welchen vielleicht nicht. Und da hat sich bei mir echt wirklich viel verändert. Und ich gehe momentan oft so durch diesen gedanklichen Prozess. Ich habe so viel Bock, ich habe so viele Ideen, ich habe so viele Sachen, die ich machen will. Aber eigentlich habe ich auch innerlich so diesen, ich glaube, das Wort Ick beschreibst du am besten, dass ich sage, ich habe so innerlich diesen Ick vor mir selber oder vor diesem ganzen Social Media Konsum, dass ich stelle mir das immer vor wie so einen ganz großen Mülleimer und da, wie hier an der Straße, wenn so große Mülleimer da stehen, ne? Und so Leute schmeißen da was rein. Für mich ist das so, wenn ich was teile, dann soll das auch Substanz haben und nicht einfach irgendwo in diesen Katakomben verschwinden, weil ist es wirklich notwendig, dass ich da auch noch was reinschmeiße, weißt du so? Ja, oder ist der schon am Überlaufen und müllen wir uns alle eigentlich nur noch zu mit diesen ganzen Reels, was auch immer. Also ich meine, wir sind ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bleib schon oft da auch hängen und mache hier diesen.
Ja, leider wohl,
für eine Zeit. Und was nimmt man am Ende davon mit? I don't know. Deswegen bin ich mit mir selber so in diesem Disput, dass ich so eigentlich so Bock habe und ich mache auch ab. Also ich habe vor einem guten Jahr oder so habe ich angefangen, YouTube-Videos zu machen, einfach wenn wir bei einem Shooting von mir sind oder so, weil ich gerne was von mir zeige oder auch meine Persönlichkeit zeige. Früher habe ich ganz, ganz viel in mein Handy gesprochen, also mit meiner Social Media Community wirklich auch so, ne, so beim hier, hallo, ich mache gerade das und das. Da habe ich jetzt so eine große Hemmschwelle vorbekommen, weil ich auch zum Teil gruselig finde, wie viele Leute das sind und wer sich das anguckt, wo das hingeht. Ja, okay. Oder interessiert das überhaupt jemanden? Ich habe so viele Gedanken dazu, ich kann das noch nicht so richtig sortieren. Ich bin auf jeden Fall einen Tag, denke ich so, ey komm, wir hauen jetzt nochmal richtig viel raus und ich habe noch das die Idee für das Format und das Format und dann denke ich manchmal, Qualität statt Quantität. Sowieso, ist sowieso immer an der ersten Stelle.
Ja, ich glaube, dass es auch tatsächlich echt ein mega komplexes Thema ist und vor allem auch ein schmaler Grat, weil auf der einen Seite bist du irgendwie angewiesen auf Aufmerksamkeit,
ne,
dass deine Reels angeschaut werden und dass sie sich verbreiten. Das heißt, die Reichweite hilft dir ja im Prinzip auch, aber auf der anderen Seite kann das, wie du das dann wahrscheinlich gerade auch beschreibst in deinem gedanklichen Prozess, total belastend sein. Ich selbst würde sagen, also ich meine, Social Media ist bei mir auch ein Thema. Ich bin Fußballer und mittlerweile müssen Fußballer auch ihre Marken kreieren und können dadurch Sponsorenverträge abschließen etc. Das heißt, man muss da auch schon aufpassen. Bei uns ist es echt extrem mit diesen Hasskommentaren geworden.
Okay,
also dadurch,
bin ich jetzt gar nicht drauf eingegangen, weil das habe ich gar nicht so. Zum Glück, toll.
Da wären wir gleich, hätte ich sonst noch eine Frage zu, aber es ist bei uns halt wirklich brutal, dass du mittlerweile so eine Zielscheibe geworden bist. Ne? Sobald du ein schlechtes Spiel machst, dann sind da einfach unzufriedene Leute, die irgendwie Druck ablassen möchten und dann ein Ventil suchen und dann halt im besten Fall immer bei irgendwelchen Fußballern auskommen und dann quasi ihren schlechten Tag bei uns ablassen. Und das ist dann teilweise schon so heftig, dass man da einfach schon Schwierigkeiten mit hat, das zu akzeptieren und dann auch einfach so weiterzumachen, weil auf irgendeine Art und Weise erreichen dich die Kommentare dann auch wohl.
Und auch
du kannst dich
ja
auch nicht einfach abschotten. Ne?
Genau, du hast es trotzdem irgendwie aufgenommen und du hast es trotzdem irgendwie gelesen, auch wenn du das nicht, also ne, auch wenn man sich versucht, davon fernzuhalten. Und das ist ja immer so, ne? Ob du da jetzt 200 gute Kommentare stehen hast, die zwei schlechten bleiben dir in Erinnerung. Und
leider,
und
das ist ja auch wieder so. Hier die Psyche,
und
die einem
ist
da
ja
so
auch, es ist ja auch einfach immer, also ich habe da auch letztens noch drüber nachgedacht, ich weiß gar nicht, mir ist das noch nie eingefallen, also mir ist noch nie der Gedanke gekommen, zu sagen, ich schreibe jetzt unter das Bild, wie hässlich sie aussieht oder wie fett der ist oder wie scheiße er Fußball spielt oder wie Also ich verstehe das einfach nicht, wie Leute, es ist aber ja auch, mein Papa hat das mal zu mir gesagt, er hat gesagt, wenn du die Rezension von einem Restaurant dir durchliest, dann haben die Leute immer voll Bock zu sagen, was scheiße war. Aber wenn du richtig gut gegessen hast, wird da nie jemand, also nimmt man sich die, macht man sich die Mühe nicht. Weißt du, so das Negative überwiegt irgendwie immer. Und wenn die Person Zeit hat, da für 2 Minuten mir da oder dir in dem Fall was Kommentare zu schreiben, dann kannst du dir mal vorstellen, wie positiv der Tag verlaufen ist.
Ja, total. Ich versuche das dann auch immer wieder so zu einzuordnen. Ich bin bei dir, dass ich das überhaupt auch nicht verstehe. Vor allem verstehe ich diesen Prozess nicht, der dahinter steckt, dass man ja quasi als Person dann wirklich sich aktiv davor setzt und jetzt sagt, okay, ich schreibe dem jetzt einen Hasskommentar, ich schreibe das jetzt in die Tastatur und dann drücke ich auch noch auf Absenden. So,
nochmal lesen dann einfach, und genau, das ist gut, das schicke ich
richtig,
jetzt.
Und da bin ich so ein zufriedener Mensch, so diesen Prozess verstehe ich nicht. Ja. Aber das, was du, glaube ich, ansprichst, ist ja auch irgendwie so eine gesamtgesellschaftliche Thematik, dass wir einfach eher so kritisieren wollen, anstatt einfach mal ein Kompliment zu machen. Das ist, das ist auch sowas, was ich hier in Italien zum Beispiel sehr schön finde. Da sind die Menschen sehr offen, da freuen die Menschen sich für einen, für Erfolg von einem. Und ich habe das Gefühl, dass dass auch in Deutschland, in unserem Heimatland irgendwie die Leute eher immer so das Glas halb leer sehen wollen und es viel einfacher finden, die Leute runterzumachen, anstatt dann mal irgendwie einfach so ein ganz banales Kompliment zu machen wie, ey, heute dein Outfit gefällt mir, ey, heute irgendwie deine Haare sehen super aus. Warum sollte man das nicht machen und warum ist es so viel schwerer, als draufzuschlagen?
Ich finde es lustig, weil wir waren, bevor wir diese Woche in New York waren, waren wir letzte Woche in L.A. Und da fällt es mir immer sehr, sehr, sehr auf, dass ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt so diese Sache, mein Aufenthalt da und die Leute da vergleiche mit dem, was ich auch an Deutschland so liebe und schätze. Ich weiß nicht, was mir lieber ist. Eher dieses Gefake und so, oh my God, ja. Dieses, damit kann ich gar nicht umgehen. Also da ist mir wirklich teilweise Hans aus Deutschland, der nichts dazu sagt, lieber als so dieses, also ich kann damit nicht umgehen. Aber ich kann auch nicht so gut mit Menschen, die halt, wie du gerade meintest, das Glas nur halb leer sehen und immer so dieses, immer ist irgendwie irgendwas. Und da, ich würde mir wirklich nur so die perfekte, ich weiß nicht, vielleicht ist in Italien die perfekte Mitte da. Vielleicht hast du die gefunden.
Ja, weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall fällt mir das schon auf, dass die Leute sich so ein bisschen authentischer und gefühlt auch so ehrlich für einen freuen, wenn man halt was cool gemacht hat. Und ich mag diese Mentalität einfach, dass man klar auch Kritik äußert. Ich glaube, dass Kritik natürlich auch wichtig ist. Ich habe auch nichts gegen konstruktive Kritik. Wenn mir irgendjemand sagt, ey, pass auf, mach das besser so oder so, dann, das ist ja auch essentiell, um als Person, als Fußballspieler oder auch als Model in jedem Geschäft einfach zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Darum geht es ja, glaube ich, gar nicht. Es geht mehr um dieses Gehässige und dieses, diese Neidgesellschaft, in der wir uns einfach befinden. Da habe ich große Schwierigkeiten mit und da ist Italien schon echt, was das angeht, ein schönes Land einfach. Und ja, das heißt also, um den Bogen aber nochmal und um den Kreis zu schließen, so richtig mit Hasskommentaren, weil die Frage, die ich nämlich eigentlich stellen wollte, war diese Abhängigkeit von der Reichweite, die Abhängigkeit auch davon, dass ein Video funktioniert, die ist da. Auf der anderen Seite kann es halt eben auch schnell in dieses negative Extrem kippen. Hast du Erfahrungen gemacht, wo es dann mal so in diese negative Seite gekippt ist, wo du gedacht hast, okay, hier wird es jetzt gerade gefährlich? Für mich selber auch?
Tatsächlich nicht. Ich hatte das zum Glück noch nie. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich mich jetzt noch nie wahnsinnig stark positioniert habe, sei es zu irgendeinem Thema, sei es politisch oder ich glaube, ich war da immer sehr, also natürlich habe ich meine private Meinung dazu, aber ich war jetzt nicht so, dass ich da so aggressiv auf die Leute im Netz drauf zugehe, dass ich irgendwie meine Meinung da so laut platziere, dass es irgendwie auf große Kritik stoßen kann. Nicht, wie gesagt, nicht, weil ich keine Meinung habe, aber weil ich einfach das noch nie gemacht habe, das auch nicht so zu mir passt. Und ich auch, genau wie ich das gerade meinte, glaube, dass es viele Leute mit tollen Meinungen und Erklärungen zu politischen Themen gibt. Da muss ich nicht noch was hinzufügen. So. Ja. Deswegen bin ich da irgendwie nie so richtig mit in Kontakt getreten mit so Hass oder doller Negativität und bin da auch echt, also ich habe eine, muss ich sagen, ganz freundliche, hoch überwiegend weibliche Community.
Mhm.
Also die sind
Boah, das ist sehr nett.
Ja, doch,
da kann man.
Ich weiß auch nicht, wie ich damit umgehen würde. Ne? Also es gibt ja heutzutage auch so viele, ich sag jetzt mal, normale Mädels, die einfach so aus dem Nichts super berühmt auf TikTok werden und dann ja über Nacht zur Zielscheibe werden von Millionen von Menschen. Ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen würde. Also ich glaube, ich könnte das gar nicht. Besonders, weil ich so ein emotionaler Mensch bin, der alles so an sich ranlässt. Ich könnte das gar nicht. Das finde ich wahnsinnig.
Ja, ich glaube, das ist so, wenn man dann halt auch noch so ein empathischer Mensch ist, dann kann es halt eben ganz schnell auch toxisch und ganz schnell ungesund werden, weil man ja eben dann immer diesen Zwiespalt hat. Auf der einen Seite bin ich angewiesen auf die Reichweite und auf der anderen Seite merke ich aber auch gerade, dass es mir überhaupt nicht gut tut. Und ja, ich glaube, dieser Zwiespalt ist halt echt bei vielen Menschen da draußen so voll aktuell, gerade die eben in der Öffentlichkeit stehen und die auch auf Social Media angewiesen sind, wie Models, wie aber auch Fußballer letzten Endes. Und deswegen vielleicht zum Abschluss und um dieses Gespräch hier rund zu machen, aus deiner Erfahrung, die du jetzt als Model hast, die du auch aber als Influencerin hast, was würdest du Menschen im Umgang mit Social Media empfehlen? Was können die Menschen machen, damit man möglichst friedvoll auf dieser Plattform umgeht und so damit umgeht, dass es vielleicht auch nicht gefährlich wird für einen selbst und die eigene Gesundheit?
Mhm. Ist eine schöne Frage und ich sage das auch immer jedem meiner kleinen Schwester, die jetzt gerade 14 geworden ist, auch die Leute werden immer jünger, die Leute konsumieren immer mehr.
Total.
Und es wird nicht besser. Deswegen, für mich das Wichtigste ist, du kannst ja selber entscheiden, was du konsumierst. Du kannst entscheiden, wem du folgst, du kannst entscheiden, was du teilst. So diese Themen, die mich zum Beispiel trifft es immer richtig, richtig doll, wenn ich irgendwas auf Instagram sehe, sei es ein krankes Kind oder noch, weißt du, so Themen, die so emotional, die fressen mich auf. Und sobald ich mich damit doll beschäftige, das heißt nicht, dass ich da meine Augen zumache und sage, ey, das interessiert mich alles nicht, aber ich kann mich damit nicht so lange befassen und mir nicht irgendwie nur diese negativen Sachen angucken, weil ich merke dann, ich habe dann keinen guten Tag, das beschäftigt mich doll. Ich auch, sei es irgendwie ein trauriges Reel über meistens sind es Kinder, die mich dann so traurig machen, aber halt so, ne, so emotionale Sachen kann ich mir nicht angucken. Ich sage dann auch, bitte schick mir sowas nicht, ich will das nicht sehen und das kann man ja schon auch beeinflussen. Es gibt ja auf den Unfollow-Button ne, und ich glaube, den sollte man einfach öfter benutzen. Das mache ich immer. Ich benehme das nicht persönlich, wenn mir jemand entfolgt, weil er denkt, weiß ich nicht, mag mir das nicht angucken, mir gefällt der Content nicht, fühle mich dabei nicht gut. Ich bin die Letzte, die sagt so, wieso? Weil es ist ja, ne, du musst einfach das konsumieren oder das dir angucken, was dich am Ende des Tages besser fühlen lässt, was dich inspiriert, was dich freut und was dich mental irgendwie upliftet und nicht runterzieht. Und das ist für mich, der Unfollow-Button ist auch manchmal wichtiger als der Follow-Button.
Oh ja, das stimmt. Das ist doch ein wunderbares
Schlusswort.
Besser kann man das, glaube ich, hier nicht beenden. Das nehmen wir genau so und lassen wir so stehen. Ich danke dir für dieses unglaublich intensive Gespräch. Ich danke dir für die Offenheit, für die Einblicke, die du zugelassen hast. Das war für mich echt sehr inspirierend, in diese Welt einzutauchen. Und danke von Herzen, dass du da warst.
Danke dir, dass ich hier sein durfte. Hat Spaß gemacht.
Dankeschön. Ragazzi, das hat Spaß gemacht. Das war ein sehr erfrischendes Gespräch, ein sehr überraschendes Gespräch auch an manchen Stellen, weil ich es wirklich absurd fand, wie viele Parallelen es teilweise gibt zwischen so zwei unterschiedlichen Welten. Auf der einen Seite die Fußballwelt und auf der anderen Seite diese Modelwelt. Aber am Ende des Tages gibt es da schon echt große Parallelen und das fand ich sehr spannend zu merken und zu sehen, dass dass beide auf ihre Art und Weise zwar so Parallelwelten sind, aber dann echt auch viel gemeinsam haben. Ich glaube, Lorena hat sehr, sehr intensiv und viel darüber erzählt, wie dieser Weg zum Model ist, was da auch wichtig ist und wie schwer es vor allem ist, bei sich selbst zu bleiben, weil es immer um dieses Vergleichen geht, weil es immer darum geht, dass man Erwartungen erfüllen muss von Arbeitgebern oder von irgendwelchen Brands und da sich selbst treu zu bleiben, das hat Lorena wunderbar geschafft und ich glaube, das sieht man auch an ihrer Persönlichkeit und deswegen war das, glaube ich, ein sehr inspirierendes Gespräch, wo man viel mitnehmen kann und wo man auch viel lernen kann über sich und wie man es schafft, eben bei sich selbst zu bleiben und so diese Außenwahrnehmung auszublenden. Deswegen danke an dieser Stelle. Hoffe, dass euch die Folge genauso gefallen hat wie mir. Hier sehen wir uns nächste Woche bei Kopfsache mit Lorena. Das wird auch nochmal spannend. Und jetzt erstmal eine wunderbare Woche, ihr Lieben. Ciao, ciao. Es gibt einen weiteren tollen Podcast, der sich mit meinem Herzensthema mentale Gesundheit auseinandersetzt. Danke, gut. Journalistin und Host Miriam Dawood-Wandi selbst hat auch Erfahrung mit Depressionen und kann deshalb sehr empathisch mit ihren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern in die Themen einsteigen. Sie sprechen über Krankheiten wie Depressionen, Burnout oder Essstörungen, um diese zu entstigmatisieren. Sie versucht genau wie ich, die Message weiterzugeben, es kann alle treffen und es ist völlig okay, wenn man selbst betroffen ist. Den Link zum Danke-Gut-Podcast findet ihr wie immer in den Shownotes.
Das war Wie geht's? Mit Robin Gosens von ARD Gesund und Enjoy. Eine Produktion von Bose Park Productions für Julian Bruckmann und Robin Gosens im Auftrag des NDR. Sounddesign Jonas Hafke. Wie geht's erscheint jede Woche montags in ARD Sounds. Folgt unserem Podcast gerne und schaut auch mal bei unseren Social Media Kanälen vorbei. Bis zum nächsten Mal.